Hallöchen, Hallöchen, schönen guten Abend. Hier ist die Eishockey-Show bei Magenta Sport. Wir sind mittendrin im Headquarter des Eishockey-Irrsinns. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Eishockey-Fans. Riegelt aber. Rick Goldmann ist da. Schön, dass du da bist, Goldi.
Ja, sehr grüß dich. Ja.
Und natürlich zu meiner Rechten oder eben auch wieder andersrum, Basti Schwede.
Sehr.
Leute.
Rick ist ja bildfüllend, egal aus
ja,
welcher Richtung.
Ja, das stimmt. Ich muss ja auch hier immer, ich sitze schon immer an der Kante hier, weil ich natürlich eigentlich schon aus dem Bild fast rausfalle. Habe extra 4 Kilo abgenommen, damit das auch von den Kameramenschen hier, weil es sind viele, viele Kameraleute hier in diesem Studio, damit das einigermaßen auch ins Bild passt. Was habt ihr gemacht, bevor wir loslegen heute? Was habt ihr zum Weltfrieden beigetragen, rumgelungert von dir?
Heute? Ja, heute. Ja, vorbereitet natürlich auf die Sendung.
Ja, okay.
Wenig Eishockey am Wochenende, deswegen muss man dann am Montag ein bisschen was machen.
Sehr schön. Und du, Goldi? Im Geldspeicher abgetaucht, oder?
Ja, ein Dagobert Duck, mein dir. Nee, ich...
Duck! Abgeduckt. Donald Duck hieß er bei dir früher auch immer, ne?
He's a legend.
Ja, he is.
Nee, ich habe am Freitag die Konferenz gemacht. Jetzt überlege ich gerade, wer dabei war. Aber ich glaube, das warst du.
Das ist richtig.
Ja, hat Spaß gemacht.
Schön, dass du dich an mich erinnerst.
Ja, hat Spaß gemacht. Und heute habe ich tatsächlich auch ein bisschen vorbereitet, habe so geschaut, was sind die Themen, was liegt so auf der Straße?
Boah, und hast was gefunden?
Ja, gar nicht so viel. Es liegt gar nicht so
Na
viel.
Na also.
Es liegt nicht so viel auf der Straße.
Das ist jetzt kein besonders gutes Teasing, wie man in unserer Sprache sagt, für diese Sendung, wenn du sagst, es liegt nichts auf der Straße, liegt eine Menge auf der Straße. Guck mal, wir haben 1, 2, 3, 4, ich habe 5 Seiten Ablaufplan. Ja. Da liegt nichts auf der Straße, ist alles hier drin.
Das heißt ja, wenn nichts auf der Straße liegt, dass man ja trotzdem Themen hat.
Okay.
Das eine hat mit dem anderen zwingend was dazu.
Erklär es mir gleich, wie das zusammenhängt. Wir müssen natürlich unseren vierten Gast sozusagen begrüßen in unserer Show heute. Das Problem ist, wir vermissen ihn schon ein bisschen, aber Magic Mike. Mike Meyer ist nur bedingt da. Und zwar da. Also an seinem Pult. Da sitzt heute
Maike Meyer.
Die Schwester Maike Meyer ist als Ersatz eingesprungen. Das freut uns, weil der Mikey. Der macht Urlaub, der freche Dachs. Das ist natürlich, muss man auch können, muss man sich auch rausnehmen können, in der Hochphase der Eishockey-Saison zu sagen, Leute, goodbye.
In Staffel 2.
Goodbye, ja, mates. Und nicht nur goodbye, sondern ans andere Ende der Welt.
Down under ist er.
Ja, klar.
Er ist komplett down under, der Mikey. Und ich würde sagen, wir holen uns mal ein Update rein von Mikey. Der hat sich nämlich gemeldet. Das freut uns natürlich, dass er trotzdem an uns denkt und es nicht vergisst. Heute an diesem Montag, auch mit einem dramatischen Zeitunterschied. Ihr wisst das ja, ne? Down under. Da ist ein bisschen, was sind das, 10, 11 Stunden vermutlich, roundabout. Und Mikey hat uns folgende Message hinterlassen.
Ja, grüße euch. Hallo, hier aus dem Osten Australiens. Sascha, Rick, Basti, die gesamte Eishockey-Show-Community auch. Ich bin gerade etwas nördlich von Brisbane auf meinem Australien-Urlaub und genieße die Zeit. Die nächsten Tage geht es dann runter nach Sydney und noch ein paar Tage Perth, also der Westen des Landes, wird auch noch abgedeckt. Aber ich verfolge natürlich die DEL hier drüben, so gut es geht. Mit der Zeitverschiebung ein bisschen, ein paar Videos kann ich schon schauen. Und werde mir natürlich auch die Folge jetzt dann anschauen und hoffen, dass sie es nicht zu lang macht. Da bin ich mir sicher, dass die 2 Stunden nur geknackt werden. Vielleicht macht ihr die 3 Stunden auch voll. Man weiß es nie. Aber bis dahin hat es eine geile Show. Ich genieße hier einfach Strand und Meer und melde mich dann die nächsten Tage mal wieder. Ciao, ciao.
Aber er hat sein Montags-Polohemd angehabt, das er sonst immer zur Show anhat. Gell? Ja. Ich habe heute extra ein Gedenken an Mike, auch ein Polohemd anzogen. Das hat er mal da lassen, damit hier ein Polohemd in der Runde sitzt. Und er ist wirklich so, er geht mir ein bisschen ab. Er war der ruhende Pol hier, ich wusste seinen Namen gar nicht. Aber jetzt, wo er nicht da ist...
Ja. Wir haben auch noch ein paar Bilder, was er so grundsätzlich in seinem
Urlaub macht. Nach diesem Aufsager, glaube ich.
Ja, er hat noch ein paar Bilder rüber geschickt. Guck mal, wo er sich so rumtreibt, der Mikey. Mal. Guck mal da.
Oh,
Lonesome Cowboy.
Könnte überall sein.
Oh, ja. Frage, Ragtauching, oder? Schlange hat er gefunden.
Ja. Hält er dich selbst?
Ja, ich glaube, das hat er, da hat er selber
also einen Kahn angelegt. Für die Leute, die den Podcast hören, wir schauen Bilder an, die wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Landschaftsfotograf ist an ihm verloren gegangen, den er gemacht hat. Also einmal quer, einmal längs. Das ist
Brisbane
wirklich,
bei Nacht.
Das ist wirklich Wahnsinn.
So, da ist schon der erste Fehler. Ich als Klugscheißer kann das
ist
sagen.
Ist nicht, oder was?
Was ist das? Das ist so ein Suburb.
Es heißt nicht Brisbane, es ist Brisbane. Ganz wichtig, der Aussie sagt Brisbane.
Der Ossi.
Ja, das ist nicht Brisbane. Der sagt das nicht
mehr. Wir sind ein Deutschland. Das war doch erst am 3. Oktober, war doch erst die Wiedervereinigung.
Aber ich bin neidisch, weil Fraser Island, geiler Spot, muss man sagen. Ja. Für alle, die auch hier natürlich ein bisschen was lernen wollen über, die Welt. geografisch. Fraser Island, die größte Sandinsel der Welt.
Wir wollten ihn auch schalten, aber wir haben eine Live-Cam und es hat sich folgendes ereignet.
Ja.
Würde ich sagen, als wenn man Yacht hat, ist ein Tender.
Lass mich Tender, kenne ich
nur. Ansonsten ist ein Gummiboot. Jetzt guck doch mal.
Rotes Gummiboot. Also, Maike,
dafür ja die Schwester da.
Genau, Maike wird das Ganze natürlich trotzdem hier dann auch für uns steuern. Also Maike sitzt an den Turntables, an den entsprechenden Knöpfen, die gedrückt werden muss oder müssen, um natürlich auch hier ein paar Zuspieler abzufeuern. Das ist wichtig natürlich für unsere Show. Apropos unsere Show, ihr könnt natürlich auch heute wieder dabei sein. Das würde ich schon mal gerne vorneweg loswerden. Ihr wisst, Hashtag die Eishockey-Show. Wenn was reinkommt, dann nehmen wir das gerne hier in die Sendung. Über die YouTube-Kommentarleiste selbstverständlich auch.
Da sind schon ein paar Sachen da und ich würde gerne eine Frage aufklären. Viele Fragen. Ich finde die Folge 2 nicht. Habe ich schon gewundert. Die ist irgendwie verschwunden. Wir müssen es ganz kurz aufklären. Ja. Folge 2 hat es nicht gegeben. Aus Krankheitsfällen.
Das stimmt.
Hat es die Folge 2 einfach nicht gegeben. Also ihr werdet es auch nicht finden. Die Folge 3 ist quasi Folge 2.
Hast du mich angesteckt?
Die Folge 2 ist quasi jetzt Folge 3. Warum wir sie so nennen, weiß ich nicht, aber es hat sich irgendjemand da sehr viele Gedanken gemacht über zwei Wochen.
Die ganze Redaktion, 2 Wochen lang ganz schwer am Nachdenken gewesen.
Also Armin schreibt hier, Magic Mike hat eine ziemliche Typveränderung hinter sich, das ist richtig. Aber wie gesagt, auf jeden Fall heute auch bei uns, hat Getränke, hat eine kalte Pizza, alles da für ihn.
Also alles wie immer eigentlich.
So, und natürlich könnt ihr mitmachen, uns Nachrichten schicken. Einmal über die YouTube-Kommentarleiste kommt ja auch schon einiges rein. Und selbstverständlich auch immer über unsere Telefonnummer. Habt ihr gerade eingeblendet gesehen. Ruft an. Und
weiß ja auswendig, oder?
Sag's doch nochmal.
Nee. 0175-1542-4.
Stark. Hast du aber jetzt gerade durch das Glück gehabt, dass es nochmal eingeblendet wurde. Und es kam auch schon was rein. Also, der erste frühe Vogel hat schon eine Meldung gegeben.
Hier ist Tobi aus Bremerhaven. Moin, moin, schönen guten Abend. Er hatte euch ein Audio eigentlich letzte Woche schon geschickt. Da die Sendung ausgefallen ist, habe ich sie gelöscht und schicke sie euch nochmal. Die Frage an euch, wie schätzt ihr denn Bremerhaven ein? Bremerhaven hat ja neben Frankfurt überrascht, groß überrascht kann man sagen. Wie schätzt ihr denn die Situation gerade von den Fischen und Penguins und den Frankfurter Eins-Löwen an? Weil ja auch wenig von Bremerhaven erzählt wird immer als kleiner Außenseiter. Traut ihr diesen beiden Mannschaften einiges zu dieses Jahr? Würde mich mal über ein Feedback freuen für alle Zuhörer, die Fisch- und Penguin-Fans sind. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Liebe Grüße aus Bremerhaven. Tobi, tschüss.
Ja, vielen Dank, Tobi. Cool. Du zeigst auf, Basti. Ja, der Oberlehrer nimmt dich dran. Was ist los?
Danke, Herr Bandermann.
Ja, gerne.
Danke.
Aber nicht schnippen, ne? Das ist wichtig.
Ach so, ich glaube, ich habe...
Nicht zu aufdringlich.
Okay. Ich habe gleich nochmal schnell recherchiert,
wenn du da gewesen wärst.
Ich finde... Ein schönes Understatement, oder? Von Tobi da aus Bremerhaven. Ja, über die wird er nicht so viel. Wie schätzt ihr die Chancen ein?
Oder Überraschung. Ich meine,
Bremerhaven war jedes Jahr in den Playoffs. Ja. Bremerhaven ist richtig gut. Ist einer von 5 Tabellenführern schon wieder in dieser Saison. Und das ist ja nicht das erste Mal. Erstens. Zweitens ist die Arbeit dort kontinuierlich gut. Ich halte Bremerhaven für überhaupt keine Überraschung. Ich halte Bremerhaven für eins der auf jeden Fall Top-8-Teams in der Liga und nicht erst seit diesem Jahr.
Ist das deine Kamera da, wo du mal so...
Ich glaube, ja.
Ist ja wohl, Hauptsache,
eine eigene Kamera.
Ist ja gut, Hauptsache, schau nicht uns an.
Ja, du musst nur wissen, wo sie steht.
Also, ganz wichtig. Ich muss auch sagen, normalerweise, wenn man es jetzt so ein bisschen kritisch anschaut, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen abhängig von, wir nennen die Reihe immer die Karawankenreihe.
Express.
Kannst auch Karawanken-Express nennen. Dieses Jahr.
Tor-Express.
Dieses Jahr muss man aber sagen, die Tore, Urbas hat erst eines, obwohl er hervorragend spielt. Aber die Treffer, zum Beispiel Friesen mit 4, Weise mit 4, dann Mauermann mit 3, schießen auch andere. Momentan funktioniert das sehr gut. Und Nicolas B. Jensen und Samuelsson in der Verteidigung spielen wirklich einen großen Part. Dazu hast du noch Brugiser in Überzahl. Also da ist Dietz quasi der Abgang vergessen. Wieder gepunktet, aber trotzdem auch mal zweimal verloren. Ich sehe es so wie der Basti. Eigentlich ist das eine Mannschaft, die definitiv unter die Top 8 kommen sollte. Mit dem Kader auch.
Das ist auch ein Statement für Tobi. Ich glaube, damit haben wir ihm seine Frage erstmal beantwortet und freuen uns über weitere News von euch, über welche Kanäle auch immer. Und wir haben natürlich auch...
Ganz kurz, ja, weil er noch gesagt hat, Frankfurt auch, die Einschätzung, die kommt dann natürlich.
Da kommen wir gleich dazu, weil wir auch Dominik Bock noch im Interview haben. Und werden dann natürlich intensiv uns um die Löwen Frankfurt kümmern. Und Das bringt mich doch direkt ein super Stichwort. Vielen Dank, Basti. Denn die Frage der Woche heute, und da wollen wir auch eure Beteiligung, dreht sich um die Löwen Frankfurt. Und wir fragen euch und sie, wohin führt der Weg der Löwen Frankfurt? Wir haben das mal so ein bisschen aufgeschlüsselt und ihr könnt abstimmen.
Das ist mein Kaffee.
Und zwar Top 4, also Platz 1 bis 4 logischerweise, dann 5 oder 6, dann 7 bis 10, auch klar, ihr wisst warum, oder eben dahinter, sprich nicht in den Playoffs oder vielleicht sogar völlig crazy, es gab das ja schon mal, ja, wäre ja nicht das erste Mal, dass der Frankfurt in der Meisterschaft feiert. So, das ist richtig. Genau, ist zwar lange her, warum nicht?
Der Start war auf jeden Fall, muss man sagen, so hier.
Okay, meins Powerslide.
Ja, wer Stand das, am Eis. Wer das Video eigentlich kennt, der geht nochmal zurück und geht nochmal drauf. Das macht er dreimal. Einen nicht schlecht. So ein Cowboy.
Ich kenn's nicht.
Mit Cowboy-Schuhen am Eis gleitet.
Ja.
Audio-Kommentar.
So, Klappe kurz zu Lonesome Cowboy, denn ich will noch kurz sagen, dass wir selbstverständlich jetzt gleich über das große Ganze sprechen. Wir kümmern uns um die Lage der Liga, was geht so ab in der Penny DL. Und dann, wie versprochen, gerade schon angekündigt, das Interview mit Dominik Bock rund um die Frankfurter Löwen, aber auch um ihn persönlich dreht es sich. Und natürlich Buntes aus der Eishockey-Welt. Da freue ich mich später über einen besonderen Clip, den wir vorbereitet haben.
Jetzt freue ich mich ja auch. Was sind das für einer?
Na, das ist einfach, das ist sportlich. Da hast du wenig mit zu tun. Lass uns reinstarten. Seid ihr bereit? Basti, guckst du noch irgendwelche Facts nach?
Nee, ich suche gerade PollMe, weil ich wollte jetzt gerade mitwählen, aber ich finde die Frage nicht hier.
Da kannst du bei der YouTube-Kommentarleiste gehen.
Immer rechts.
Genau.
Genau.
Da kannst du draufklicken.
Ich dachte, da kann man direkt auf PollMe gehen.
Nee, das ist rechts in der Kommentarleiste bei uns bei YouTube. Und da ist auch so ein gelber Button, da steht drauf Magenta Sport. Und direkt darunter ist der Link für PollMe.
Ja, schau mal,
dann kannst du abstimmen und dann.
Hier kannst du noch was lernen rund um das
verrückte Internet. Es ist Wahnsinn.
Aber wenn du jetzt abstimmst, interessiert uns natürlich schon. Was stimmst du ab?
Ja, ich muss erst mal schauen. Ich habe das ging so schnell hier.
Ja, also 1 bis 4, 5 bis 6.
Tja, was stimmst du jetzt ab?
Ja, jetzt warte schnell, jetzt muss ich den Ton ausmachen.
Guck mal, 7 bis 10.
Wir sehen dich live. Wir sehen dich live, wo du abstimmst. Das ist
Wahnsinn.
Ah, was machst du?
Trommelwirbel für Basti
Schwele. Ich scrolle hier in der Kommentarleiste, aber.
Was machst du denn jetzt?
Ja, ich suche doch diese Frage, da ist sie jetzt.
Ja, leg dich doch jetzt einfach mal fest.
Ich muss sie doch erstmal lesen. Wohin führt der Weg der.
Ich habe es doch gerade vorgelesen.
Ja, aber ich bin noch nicht so Multitasking wie du. Ich kann ja nicht. Eine Meisterschaft haben wir schon eine Vote hier.
Ja.
Okay.
Du sollst das nicht kommentieren, was du sonst immer machst. Du sollst einfach irgendwo drauf
drücken. Ja, ich drücke jetzt wo drauf.
Hat ein Mannheimer wahrscheinlich gewählt oder so.
Ich gehe ja, geh ja immer ungern mit der
größten Meinung. Gott, sag doch, wo du drauf drückst.
Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch unsicher. Die meisten Leute sehe ich jetzt inzwischen Top 7 bis 10.
Ja.
Wir sehen es hier live und auch die Leute. Du musst nicht kommentieren. Ja. Auch wenn du Kommentator bist vom Beruf. Ja, was machst du eigentlich, wenn du in der Früh Semmeln holst?
Der schwallt den Bäcker komplett
zu. Ja. Nee. So, jetzt geht er da rüber. Und jetzt macht er die Tür auf. Die Tür ist relativ
doch, das groß. Croissant. Nein, ich gehe rechts rüber auf die rechte Seite. Nein, zieh noch mal die Käsesemmel an mich.
Nicht. So, bin fertig.
Was hast du jetzt abgestimmt?
Das sage ich euch nicht, ich habe es so live gesehen. Es ist keine geheime Wahl. Also, wo sind wir denn hier?
Ja, geheime Wahl.
Ja, guck mal.
Wenn du brauchst Geld, gehst du in die Bank. Wenn du brauchst Brot, gehst du in die Bakery. Und wenn du brauchst Tor, gehst du zum Tor.
Und das ist der Kreislauf des Lebens von Brad Breikholz, vermutlich.
Ja, das ist richtig.
Das ja, man kennt sie ja, man kann es eben auch auf die wesentlichen Punkte im Leben reduzieren. Ja. Dann ist das Leben auch gar nicht mehr so schwer. So, komm, lass uns loslegen. Wir haben eine Menge vor und wollen das natürlich nicht über die 3-Stunden-Marke pressen hier, weil sonst hat Mikey Probleme. In Australien wird es irgendwann zu spät sein für ihn. Und wir wollen ja, dass er die Show live mitverfolgen kann. Lass uns mal reinstarten in viel Eishockey, was es natürlich vor allem in den letzten Tagen und Wochen gab. Wir haben auch am Freitag in Konferenz schon drüber gesprochen. Gibt ein paar Mannschaften, die jede Menge Eishockey gespielt haben in den letzten Tagen und natürlich auch in der Penny DEL. Ich würde mal reinstarten, das Ganze vielleicht von oben so ein bisschen aufzubauen, oder? Oder runterzubrechen.
Wie du Lust hast.
Bei mir steht hier Mannheim als erstes auf dem Plan. Ja. Ist jetzt nicht ganz oben, aber ich würde trotzdem mit Mannheim beginnen. Ist das den Herren so genehm? Ich muss ja mal nachfragen, weil ne, ich bin ja auch eigentlich nur der Gaukler dieser Veranstaltung. Okay, also Mannheim, würde mich mal gerne eure Meinung interessieren. Da. 3 Niederlagen zum Start war es, glaube ich. Und seitdem eben absoluten Lauf oder zumindest einfach mal Qualität gezeigt mit 6 Siegen in Serie. Zuletzt das 2-0 am Sonntag gegen Bremerhaven, womit wir wieder bei Tobi wären. Warum vielleicht eurer Meinung nach, Jungs, ich gucke euch beide an, damit ich jetzt keinen bevorzuge, warum haben die nach dem Start vielleicht so viel Speed aufgenommen?
Also,
fängst du an?
Ich kann anfangen. Komm, also, wenn die Frage, dann antworte ich auch nur auf die Frage jetzt hier. Also, ich glaube, das hat sehr viel mit einer Personalie zu tun. Matthias Plachter gefällt mir unheimlich gut und das ist wirklich so jemand, der, wenn die Energie aufs Eis bringt, der kann nicht bloß eine Reihe mitreißen, der kann eine Mannschaft mitreißen. Die hat im ersten Spiel gegen Schwenningen, da haben sie 2-1 verloren, über 23 Minuten Eiszeit gehabt. Hat nur in der ersten Partie nicht abgeliefert in Form von Punkten. Hier sehen wir im letzten Spiel den Pass quer rüber zu Leubel, den er da auflegt. Inzwischen zweitbester Scorer in der deutschen Eishockey-Liga. 5 Tore, 7 Assists. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Reihe mit Leubel und mit Wolf, die funktioniert gut. Mit Wolf spielt er seit vielen Jahren zusammen. Leubel ist da jetzt drin gewesen, nachdem Godet sich auch verletzt hat. Zwischendurch war mal kurz Godet drin.
Ja.
Hat einen wichtigen Impact aufs Powerplay. 5 Punkte gemacht, 3 geschossen von insgesamt 8 Powerplay-Treffern bei Mannheim. Er ist der All-Time-Leading-Scorer von Mannheim inzwischen. Und ich finde auch, dass er das inzwischen ausstrahlt. Die Art und Weise, wir haben das auch oft schon mal gesehen bei der Nationalmannschaft, wenn er so richtig in Fahrt ist, wenn er so bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr, auch bei Playoff-Spielen zum Teil, wenn er wirklich absolut auf sein Spiel fokussiert ist und sich nicht ablenken lässt, dann ist das einer der besten Spieler, den die deutsche Eishockey-Liga hat.
Ohne Frage. In Amerika sagt man, he's a franchise player.
Ja,
so irgendwie, ne, so ein Gesicht,
ja. Absolut, einfach, absolut. Und ich glaube, es hat erstmal viel mit der Reihe zu tun, es hat auch viel mit der Personalie Plachter zu tun. Und wenn man so runterbricht, glaube ich, hat es auch damit zu tun, dass man nicht irgendwie panisch worden ist nach diesen ersten 3 Niederlagen, sondern dass man gesagt hat, wir bleiben ruhig. Wir schauen trotzdem, weil Godet sich verletzt hat, dass wir jemand Neues dazu holen. Haben sie dann auch gemacht mit Ryan McInnes. Können wir gleich noch nachher vielleicht darüber sprechen.
Ja.
Aber der ist auch schon wieder raus. Wird 6 Wochen ungefähr ausfallen.
Kaum drin, schon wieder raus.
Ja. Das heißt, wahrscheinlich wird da schon noch ein bisschen was passieren. Insgesamt von der Qualität in der Saison. Dass man noch 1-2 nachholt. Ist übrigens der Sohn von Al McInnes.
Legendärer NHL-Verteidiger.
Wir haben gesagt, wenn er nur die Hälfte von dem Schuss hat wie sein Vater, wird er hier 30 Tore schießen. Aber wir haben ihn nur 3 Minuten 48, glaube ich, gesehen. Also 4 Wechsel. Länger war er nicht auf dem Eis. Dann hat er sich auch schon verletzt. Ist jetzt erstmal raus. Trotzdem, die Frage zurückzukommen, warum läuft es bei Mannheim gut? Ich glaube, es hat einfach sehr viel mit dieser Reihe und insbesondere mit der Personalie Plachter zu tun momentan bei Mannheim.
Ich glaube auch, um das runterzubrechen auf Plachter, es ist ja insgesamt eine sehr gut aufgestellte Mannschaft. Und ich bin immer kein Freund davon, zu sagen, es hängt von einem Spieler ab, weil da ist Eishockey zu sehr Mannschaftssport dazu. Aber du hast natürlich recht, der sticht raus erstmal. Ich finde auch David Wolf. Dann letztendlich auch hintenrum ganz gut gecoacht. Ich bin weiter ein Freund von Jochen Hecht und Marcel Gottstein ins Trainerteam reinzumachen, weil ich glaube, die haben den guten Draht zu den Spielern noch. Die sind dort auch die Gesichter dieses Clubs. Ich glaube, das passt.
Also es läuft insgesamt gut. Du hast ein paar Punkte angesprochen. Special Teams funktionieren. Also bei der Mannschaft ist eigentlich alles so, wie sie sich, glaube ich, jetzt in der Phase der Saison schon wünschen.
Ja, ich glaube auch, also Donovan haben wir angesprochen in der ersten Sendung, dass es ein wichtiger Verteidiger ist. Ich glaube, der liefert inzwischen gut ab, hat die meiste Eiszeit. Ich glaube trotzdem insgesamt, wenn man das ganze Jahr anschaut, ich glaube schon nochmal, dass man da per Imports holen muss. Die Qualität, wenn man dann Meister werden will, hinten raus, ich glaube schon, dass du nochmal zusätzlich mehr Tiefe brauchst, was sie definitiv haben auf dem deutschen Sektor. Auf dem Importsektor, glaube ich, könnte es nochmal ein, zwei Positionen später vertragen in der Saison.
Wo ist denn der Pavel?
Das ist ja eine 5 für dich. Puh,
Deibel. Wow. Aber passt ja jetzt gar nicht dazu.
Nee,
ist ja keine 5.
Ist ja keine 5. Keine 5. Ja, eben, keine. Alles gut.
Was macht Pavel eigentlich?
Keine Ahnung.
Auch so ein Thema. Können wir mal nachgehen.
Wo ist eigentlich Pavel Groß?
Der Pavel war ja im Gespräch bei der tschechischen Nationalmannschaft oder dort.
Ja, das ist ja schon ewig her.
Ja, aber.
Vor der WM. So lange ist es jetzt auch nicht her. Also.
Als Co-Trainer? Klar, was du gemacht hast in den letzten 6 Monaten, wir sind im Oktober, mein Freund. Also was ist jetzt lang und kurz für dich? Oh, gut, das ist ein anderes Thema.
Vielleicht
ist
er mit dem Hans beim Fischen.
Ich bin doch am Arsch.
Immer wieder ein Klassiker. Also, wir sind interessiert, schauen weiter auf Mannheim natürlich, wie sie das durchwetzen durch diese Penny DL. München natürlich noch oben auf, insofern als dass sie Tabellenführer sind, mit einer sehr besonderen Qualität zuletzt auch wieder, muss man sagen. 5-1 in Wolfsburg gewonnen. 7 Siege, 2 Niederlagen. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Bei allen Siegen nie mehr als 2 Gegentore und 4-mal sogar nur 1 Gegentor. Also man spricht da ja schnell auch über die Offensive, aber es funktioniert offensichtlich in beiden Belangen.
Auftakt ja verpatzt in Köln.
3-6.
Damals ja. Eröffnungsspiel, seitdem in jedem Spiel gepunktet.
Genau, selbst bei der Niederlage. Ja,
genau, genau, meisten Tore, wenigsten Gegentore. Da gibt es nicht viel zu mäkeln.
Ich habe das auch nochmal geguckt. 3-6 gegen Köln. Dann die letzten 8 Spiele. 22 Punkte, 33-11 Tore und 12-2 Tore im ersten Drittel. Also sie mischen da vorne schon die Liga ganz gut auf. Sind nur blöde Zahlen. Ich weiß, gefällt dir nicht, Goldi?
Doch, der mag so Zahlen wie erstes Drittel, mag der Rick.
Wenn die Zahlen passen, also wenn...
12-2 ist schon eine Zahl, finde ich. Ne?
Ja, das ist eine Zahl. Ja. Ich habe sie gut rausgesucht. Aber ich mag bloß nicht, wenn man irgendwelche Zahlen präsentiert und sagt, das sind die Zahlen und keiner weiß, was hast du mit den Zahlen anfangen. Also so eine Statistik muss schon Sinn machen. Und die kann man natürlich hin und wieder auch ein bisschen zu seinen Gunsten beugen, wenn man möchte, wie du das jetzt machst. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, München lebt schon von dieser Offensive. Da bin ich fest davon überzeugt. Die haben die meisten Tore und das nicht erst seit diesem Jahr, sondern die haben immer sehr viele Tore. Mhm. Ich glaube, dass die Neuzugänge extrem gut eingeschlagen haben. D'Souza, letztes Spiel ein Hattrick.
Da sieht man es ganz oben bei dem 5-1, nur für die, die gerade auch auf den Bildschirm schauen, die Erklärung haben. Dass
da kannst du ja mal, Maike, kannst du ja mal ganz kurz den
Hattrick vielleicht...
Maike. Kannst du ja mal ganz kurz diesen Hattrick zeigen.
D'Souza! Das ist ein Spieler,
totaler Schuss
da unter dem Hattrick. Was ist das für ein Hammerding, was der da raushaut?
Ja. Steht inzwischen bei 5 Treffern, 4 Assists, D'Souza, an die Niederberger zurückgekommen. Freut mich für ihn auch persönlich.
Wir sagen auch Matthias.
An die Eder zurückgekommen.
Ach so. Ich dachte, er meinte jetzt Andi wegen dem Schlagschuss gerade.
Ich hab mich versprochen, Entschuldigung. An die Eder zurückgekommen, freut mich für ihn persönlich, weil er auch gute Eiszeit bekommt, spielt Überzahl und zeigt es auch sofort am Anfang von den Punkten her. 9 Punkte, auch er. Dann, und jetzt kommen wir zu Matthias Niederberger, um mal das hintere Ende anzuschauen. Niederberger hat mir schon erhofft, dass er quasi, ja, das, was er in Berlin gezeigt hat, dass er das so fortführt. Und das führt er fort. Hat aktuell die beste Fangquote in der Liga, hat die wenigsten Gegentore im Schnitt. Mhm. Und das ist ja letztendlich auch, wofür man ihn geholt hat. Und ich glaube, dass er dementsprechend auch mitverantwortlich ist. Jetzt komme ich auf die Defensive zurück, dass sie die wenigsten Gegentreffer auch der Liga haben.
Und die meisten Verteidigertore übrigens.
Ja. Also am Anfang dachte ich mir so, McKinnon und Redmond zusammen macht keinen Sinn. Warum spielst du die zwei gemeinsam? Da hat der einer, muss immer untergehen. Aber inzwischen haben die so ein bisschen die Rolle gefunden. Also am Anfang war es für mich so, McKinnon, durch das er immer sehr mittig steht und eigentlich den Pass spielen will, sehr omnipräsent ist, aber nicht die Geschwindigkeit hat, sich vorne einzuschalten, sondern eher strategisch gut ist, an der blauen Linie gut ist. Hat Redmond so ein bisschen auf die Außenbahn gedrängt und hat nicht, meiner Ansicht nach, sich nicht so entfalten können. Inzwischen, finde ich, ist es ein bisschen harmonischer geworden und Redmond weiß, er kann an gewissen Stellen mitgehen, punktet auch dementsprechend. Also ich bin gespannt, ob es das ganze Jahr so bleibt, aber insgesamt ist es schon sehr rund, weil die Reihen insgesamt bei München wahnsinnig ausgeglichen sind. Und wahnsinnig...
Weil das Scoring auch wechselt, weißt du?
Genau.
Die sind nie abhängig von einer Reihe oder irgendwas.
Ja, genau. Daher, eine liefert Sinn. Immer irgendwie. Ja,
so könnte man es auf einem Satz sagen,
das unterschreibe ich. Ich bin trotzdem kein Fan von weiterhin, wie du auch sagst, McKinnon und Redmond zusammen. Ich weiß es nicht. Aber ich sehe die natürlich auch nicht jeden Tag im Training oder irgendwas zusammen, aber ich finde, da ist ein bisschen Power noch vergeben. Der Conny Abelshauser ist übrigens punktbester Verteidiger derzeit in München.
Und das in der Saison, wo er sich eigentlich vorgenommen hat, mehr auf die Defensive zu
achten. Ja. Ja.
Und trotzdem funktioniert zum Beispiel auch das Powerplay sehr gut. Da sind jetzt wieder Redmond und
McKinnon. Danach kommt übrigens Daryl Boyle.
Ja, aber trotzdem funktioniert das Powerplay, obwohl die Verteidiger die Punkte nicht machen.
Genau.
Die haben 10 Powerplay-Treffer, sind die meisten der Liga. McKinnon, Redmond spielen das Ganze. Also es funktioniert, aber die Punkte holen gerade
andere. Damit hast du insgesamt kein Problem, weißt du, in der Mannschaft. Also da ist im Moment noch keine Schwachstelle erkennbar, finde ich jetzt.
Bei den Toren, die wir eben gesehen haben, wegen D'Souza gegen Wolfsburg, da sagt normalerweise ein Kommentator immer, ausgerechnet D'Souza gegen seinen Ex-Verein. Ich sage immer, lass dich nicht mit dem Ex ein. Das ist nämlich das Problem. In einer Beziehung steckt einer immer noch emotionaler drin als der andere oder die andere. Und dementsprechend ist das nie gut. Eine Seite verliert immer.
Er soll doch nicht spielen, oder?
Wenn Sie mehr dazu hören wollen, gerne im Beziehungspodcast von Sascha Bandermann.
So ist es, genau. Den habe ich mit Andi Renz. Gehen wir eine Stufe weiter oder habt ihr noch einen Satz loszuwerden?
Nö, jetzt nicht mehr.
Jetzt hast du es ruhig gestellt hier.
Das freut mich, dass ich das auch mal zwischendurch schaffe. Also als nächstes hätte ich hier auf meiner Agenda, ich weiß nicht, ob das zeitlich vielleicht schon viel zu früh ist, weil wir sind ja eigentlich dafür bekannt, dass wir überziehen.
Du kannst ja auf die Uhr schauen, es ist 7:58, es passt genau.
Ach so, super, okay. Bei mir ist es 19:55.
Ja, dann wäre es 7:58, es passt trotzdem genau.
Dann lass uns weitermachen mit einer Mannschaft, die hat Tobi, glaube ich, eben auch schon angesprochen. Ne?
Ja, Tobi.
Überraschungsteam. Also ich weiß nicht, ob man sie so nennen darf, weil wir wollen sie ja auch nicht klein machen, aber auf jeden Fall liefern sie megamäßig ab für diese... Ja, ist eine Überraschung, klar.
Wenn du als Aufsteiger jetzt Dritter bist in der Tabelle, dann darf man schon sagen, dass es ein Überraschungsteam ist. Das ist weder despektierlich noch sonst was.
But it's very early in the season, you know?
Ja, aber bis jetzt ist es eine Überraschung, das kann man doch so festhalten.
Und
das
aber wir sagen auch
immer...
Auch
eine positive, schöne Überraschung.
Ja. Noch kein Fazit ziehen nach 3, 4, 5 Spieltagen, weil wir sind jetzt bei 9 Spieltagen und da hast du schon einen ersten Eindruck, glaube ich.
Sind über 15% der Spiele.
Gekommen, um zu bleiben. Sie gehen hier nicht mehr weg. Kennst du noch? Wir sind Helden,
haben
das
gesagt. Und Rick, in 2 Spieltagen haben die schon über ein Fünftel der Saison gespielt.
Über 20%, so ist es. Ruckzuck geht's dahin.
Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, im Mathematik-Podcast mit Rick Goldmann.
Mathematik. Also,
ich bin ja fest davon überzeugt übrigens, dass ein Transport-Podcast gut funktionieren würde. Ich hätte auch schon einen Namen dafür. Transportcast.
Das
gehört da rein.
Ist gut.
Und dann können die ganzen Leute können dann immer sich aufregen, wo Kacke war, Berliner Flughafen, weil ich gerade da war, fällt es mir selber ein, dass die 1,5 Stunden da wartest.
Ah, du hast dich gar nicht beschwert bei mir.
Nee, gar nicht. Oder dass die Bahn spät kommt oder dass das Internet nicht geht oder so. Das könnte ich mir vorstellen, dass das echt toll ist. Oder dass der Samsonite-Koffer wie bei mir Rollen verliert, das Ding aufgeht, dann alles kaputt ist.
Und okay, wir waren bei den Löwen Frankfurt. Gestern, während wir sprechen, 1-0 gegen Schwenningen. Und mit dem entscheidenden Treffer von
Van Dane.
Wenn nicht jetzt Van Dane, könnte man sagen. Ne? Hast du ihn verstanden?
No, it is what it is.
So, it is what it is. 5. Sieg im 9. Spiel. Wie spielen die denn, dass sie so erfolgreich sind, frage ich mal ganz plakativ.
Ich finde noch besser, dass sie nur 2-mal nicht gepunktet haben, kommt auch noch dazu. Also in 7 von 9 Spielen Punkte geholt. Ich habe die gesehen letzte Woche in Straubing und war echt begeistert. Da haben sie zwar verloren in der Overtime, haben aber kurz vor Schluss durch unseren Gast, den wir nachher zuschalten, noch den Ausgleich gemacht, 16 Sekunden vor Schluss. Und ich fand es sehr beeindruckend, dass die Mannschaft sehen. Weil da wird hinten nicht rumgemankelt oder irgendwas, da
gezipfelt.
Wird rumgezipfelt in deinen Worten, sondern die spielen vielleicht einen Querpass, dann legen sie es in die neutrale Zone und dann geht's ab. Und nach vorn sind die echt enorm gefährlich. Und auch da war auffällig, dass da nicht ein Pass noch quer gespielt wird, sondern wirklich jeder Angriff mit Zug zum Tor gespielt wird. Und wenn es heißt, einfach spielen, dann ist das, was Frankfurt bislang macht, wirklich einfach und sehr gut gespielt.
Ja. Das ist das eine. Also tatsächlich
sehen wir
noch mal
die
Scorerliste. Ja, genau. Da muss man schon mal drüber sprechen. Sie reden natürlich von Bock, Rowney, Ranford, brutal, auch Breitkreuz mit 5 Treffern schon dazu. Also die erste Reihe ist wirklich unglaublich, vor allem Dominik Bock. Man hat das Gefühl, wenn der auf die Scheibe drauf hat, momentan springt die irgendwo rein, aber wunderschön rein, perfekt rein. Aber das, was mich auch am meisten beeindruckt, da bin ich bei dir. Wenn man sich das anschaut, von den Spielen, 7-mal ein Tor Unterschied. 2-mal hat man selber gewonnen, 5-2, das war klar. Aber man ist in jedem Spiel drin, selbst wenn man es verliert, ist man in jedem Spiel dran. Man wird nicht abgeschossen. Man hat immer so das Gefühl, dass die Euphorie vom letzten Jahr weitergetragen wird. Und das Ganze wächst inzwischen so ein bisschen in das Selbstvertrauen rein. Weil wenn du natürlich in jedem Spiel drin bist, dir überall die Möglichkeit gibst zu punkten, dabei bist, und es dementsprechend auch oft schaffst, und wenn da natürlich seine Treffer auch dabei sind, wie die erste Reihe macht oder egal wer, dann hast du irgendwann ein gewisses Selbstvertrauen. Und ich glaube, die Reihen und die Rollen haben sich relativ gut gefunden. Du hast vorher Van Dane angesprochen. Der ist letztes Jahr gekommen in die zweite Liga aus Stornbirn, aus der
mittlerweile Eishockey League.
Eishockey League, so heißt sie richtig, ist eigentlich ein East Coast Hockey League Spieler, der über die Slowakei und Dänemark sich jetzt in die DL gespielt hat, da muss man nicht davon ausgehen, dass der hier auch gleich richtig punktet, was er aber tut. Ja, Punkt 1, dass er wirklich Eiszeit frisst. Sesemski inzwischen, auch ein gutes Beispiel für mich. Letztes Jahr in Iserlohn wenig Eiszeit bekommen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, letztes Jahr 12 Minuten 30 im Durchschnitt. Jetzt bei 18 Minuten und drüber hat die ganze letzte Saison 5 Punkte gemacht, ist jetzt schon bei 4.
Ich glaube, das kannst du aber auch so, weißt du, das haben wir auch oft, dass ein Spieler, dass es einfach nicht passt. bei einem Club. Ich glaube, das war bei Simon Szczesny einfach der Fall. In so einem Jahr, bei so einem Club, mein Gott, das gibt's. Da kannst du auch nichts dafür. Aber da hängen vielleicht beide drin. Und
ich glaube, dass das muss ich sagen. Ich glaube, dass das, und das ist ein gutes Beispiel auch vom Bock.
Ja, Dominik, wir kommen gleich zu dir, wenn die mit ihrem Geschwätz hier fertig sind. Gleich bei dir, live.
Dass die Leute sehr gut in ihre Rollen passen. Szczesny kriegt das ein Überzahlspiel. Maginot, der da lange mit dazu gespielt hat, der in Mannheim eigentlich nie die Chance bekommen hat, als junger Spieler über die DL2 sich nach oben gespielt hat. Wahnsinnig viel Eiszeit. Und Bock passt halt perfekt rein zu einem sehr erfahrenen Spieler in der Mitte, Rowney, der das führt, meiner Ansicht nach so ein bisschen auch der Kopf ist. Und dazu noch ein Spieler dabei, der letztes Jahr schon gegen den Abstieg gespielt hat und das gut gemacht hat.
Also die Bock Rowney Ranford Reihe. Wir haben sie mal Robo Ra getauft.
Oder Raboro.
Ja, oder Boraro.
Und vergesst mir nicht die Hilde Wand.
So, aber der eine Teil oder ein Drittel sozusagen dieser Reihe ist das richtig? Habe ich das mathematisch gut berechnet, Goldi? Ich muss ja immer noch nachfragen.
Was denn?
Wegen jetzt drei Spieler, ein Drittel, das ist einer davon, dann ist es doch ein Drittel dieser Reihe, oder?
Das ist richtig.
33,3% Periode dieser Reihe. Ja, ja. So, guck mal, da ist er doch schon. Wir freuen uns.
Gast ist da.
Schönen guten Tag und guten Abend, je nachdem, wann er aufgestanden ist. Dominik Bock, wir freuen uns. Servus.
Servus.
Hi.
Dominik, ich glaube, wir freuen uns, dass du dabei bist.
Meinst es passt du? Sogar die Mütze.
Ja, aber warte mal, Dominik, dreh doch mal das Handy, dann sehen wir mehr von dir. Dann schaut die Schulter breiter aus.
Dreh mal das Handy, dann haben wir dich hier komplett auf dem Monitor. Geht das so?
Schau mal. So ist gut.
Perfekt. Super, vielen Dank. Wir haben gerade schon natürlich, du hast...
Passt
super. Danke.
Ja, so, genau.
Wir haben ja gerade schon ein bisschen über Frankfurt gesprochen.
10 Minuten Zeit.
Ja, 10 Minuten, stimmt. Der Countdown läuft ab jetzt, Dominik. Du musst nämlich gar nicht episch mit uns reden. Wir haben hier eine Zeitkontrolle und die startet jetzt.
Und Sascha mit langen Fragen. Also die Antworten können kurz sein.
Genau, wie heißen Sie? Nein. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Wie ist es denn gerade so, die Gemütslage? Wie cool ist es gerade, ein Löwe zu sein und vor allem natürlich auch in der Reihe so abzuliefern, wie du das mit den Jungs gerade tust, mit der Mannschaft?
Ja, mega cool, auf jeden Fall. Ich wusste schon von der letzten Saison, dass Frankfurt ja mega geile Fans hat. Und das haben wir ja schon gesehen seit dem ersten Heimspiel, was wir hatten damals gegen Mannheim, schon in der Vorbereitung. Es macht einfach Riesenspaß, seitdem wir im 1. August angefangen haben. Die Truppe ist einfach immer mega gut drauf. Wir haben richtig viel Spaß zusammen. Und spielerisch machen wir auch einen sehr guten Job.
Dominik, jetzt wenn wir mal draufschauen und nur mal jetzt Stand heute nehmen. Dritter in der Tabelle, du bist Topscorer, hast die meisten Tore. Hättest du dir das vorstellen können vor der Saison, dass es so ausschaut?
Ja, eigentlich schon. Also wir hatten natürlich Glück, dass wir noch so einen erfahrenen Spieler wie den Kater unterschrieben haben können, der ja uns als Mannschaft sehr viel weiterhilft. Ich meine, mit der Erfahrung, die er hat, leitet er sozusagen unser Team. Ich habe auch das Glück, mit ihm zusammenzuspielen zu können. Und wir verstehen uns sehr gut neben dem Eis seit dem ersten Tag und auf dem Eis auch. Mhm. Und es macht einfach riesen Spaß, mit den Jungs zusammenzuspielen.
Ist das so ein Texter, der Rowney, oder eher so ein ruhiger Typ? Oder wie ist der so in der Kabine? Gibt der da Gas? Macht der klare Ansagen? Hat eine Menge Erfahrung, du hast es gerade gesagt. Hat durchaus einen wichtigen Titel mal gewonnen in seiner Karriere. Der weiß ja, wovon er spricht. Was ist das? Eher ein ruhiger Typ oder ein Texter?
Er ist eher ein ruhiger Typ, muss ich sagen. Er sagt gar nicht mal so viel. In der Kabine ist er ruhig, aber wir sprechen dann untereinander als Reihe ja sehr viel auf der Bank und auch neben dem Eis. Wir sprechen ja alles Mögliche, was auf dem Eis passiert, besprechen wir ja sehr offen miteinander.
Dominik, ich hatte euch neulich in Straubing und da habe mit Franz Fitzmer auch kurz gesprochen. Der hat gesagt, so bei Dominik und Carter Rowney, die sind zum ersten Mal zusammen aufs Eis gegangen und du hast sofort gemerkt, okay, das passt. War das bei dir auch so das Gefühl, der weiß, was ich mache, ich weiß ungefähr, was der macht? Und das kommt ja auch nicht allzu oft vor.
Ja, das kann man so sagen. Das kommt nicht oft vor, aber ja, wenn man Glück hat, dann passt es halt und man versteht sich auf dem Eis. Und ich denke, das hat sich nicht nur bei mir und Rowney rausgestellt, es war auch mit Brandon eigentlich auch schon seit Tag 1 verstehen wir uns eigentlich ja, blind auf dem Eis.
Jetzt ist es aber trotzdem bemerkenswert, weil du hast es gerade angesprochen, mit Brandon Ranford hast du die ganze Vorbereitung gespielt. Carter Rowney ist erst am Montag nachgekommen. Ihr habt 3 Einheiten gemeinsam gehabt. Beschreibt es mal genauer. Was macht es aus und was könnt ihr dafür machen, dass ihr am Eis wisst, wie ihr spielen wollt?
Puh, das ist eine gute Frage. ja, ich weiß nicht. Wir haben halt zusammen angefangen zu trainieren und wir... Wie schon gesagt, wir reden viel neben dem Eis. Was wir als Reihe, was unser Gameplan ist sozusagen, was wir besser machen können.
Was könnt ihr denn besser machen? Was für Unterschiede versucht ihr denn zu machen?
Naja, das ist eher so aufs Powerplay zum Beispiel bezogen. Wir schauen uns ja davor die Teams an, gegen die wir spielen, schauen wir die im Unterzahl spielen und dann machen wir uns sozusagen einen Plan, ja, wie schlagen wir das am besten. Mhm. Aber das macht man eigentlich, also das macht jedes Team. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll am besten, dass es bei uns so funktioniert.
Darf ich kurz einhaken, Dominik? Ich habe dich jetzt auch schon spielen sehen, auch schon vor 3 Jahren bei der Nationalmannschaft. Du machst so ein bisschen den Eindruck, als bist du so ein Gefühlsspieler. Und ich glaube, daher kommt dann auch so eine Chemie. Ist es für dich auch wichtig, dass man dir sagt, okay, Dominik, du hast taktisch schon ein paar Freiheiten, mach einfach. Ist dir das wichtig, anstatt in ein starres System gepresst zu werden? Kommen da auch deine Stärken dann erst raus?
Absolut. Für mich ist es schon wichtig. Wir haben klar als Team, haben wir auch einen Gameplan, aber den ich natürlich auch verfolgen muss und nicht einfach aufs Eis gehen und Freestyle rumspielen. Ich muss auch den Gameplan einhalten und natürlich fürs Team spielen. Aber als erste Reihe ist man natürlich dann schon die Reihe, die offensiv ist, die vorne die Chancen kreieren sollte. Und ja, deswegen bin ich sehr froh darüber, dass ich die Freiheiten in Frankfurt bekomme.
Ist das ein Grund, warum du dir Frankfurt auch ausgesucht hast? Ich meine, der Franz hat dich erkannt auch und ihr habt euch davor erkannt. War das sowas, wo ihr abgesprochen habt, wo du weißt, der gibt mir das Vertrauen, diese Freiheit zu haben in der Offensive?
Genau, sowas.
Das ist eine Antwort, klar und deutlich. Ich würde darauf anschließen, Dominik. Klar, die Rechte liegen noch in Nordamerika. Ich glaube, da ist noch ursprünglich ein Vertrag, der ein Jahr läuft. Jetzt bist du aber seit 2017, ich muss nochmal nachlesen, warst in Växjö, in Rögle, bei den Chicago Wolves, in Djurgården, Chicago wieder, Berlin, Meistertitel natürlich geholt in der kurzen Zeit. Glückwunsch nochmal, haben uns ja nicht gesprochen. Okay. Und jetzt Frankfurt. Wo willst denn du ankommen?
In der NHL.
Auch eine klare Antwort.
Also das Thema ist immer noch so, dein Vertrag, vielleicht zum Erklären für die anderen Leute, läuft nach dieser Saison aus mit Carolina, aber dein...
Nee, der läuft nicht aus.
Der läuft nicht aus, dann klären Sie mal auf, wie schaut es da aus momentan?
Ja, dass der Vertrag ausläuft, dafür müsste ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr für Carolina spielen. Also der Vertrag, der slide sozusagen und geht erst dann, wird dann erst aufgelöst, wenn ich wieder in den USA spielen.
Ah, das heißt, dieses Jahr, das du quasi hier jetzt in Deutschland machst, um das verlängert sich das automatisch noch.
Genau.
Das heißt, ursprünglich 3 Jahre waren, glaube ich, ne, den du gesigned hast. So war das.
Ja. Ja. Und das heißt, dein Ziel Nummer 1 bleibt auch ganz klar, in der NHL zu spielen.
Ja.
Bist du weiter in Kontakt mit Carolina oder dein Agent oder wie läuft das derzeit?
Kaum in Kontakt, also eigentlich gar nicht.
Weil du dich einfach auf das fokussieren willst, was hier passiert, oder weil das normal ist, dass man da jetzt gar nicht quatscht in der Situation, in der du dich gerade befindest jetzt, weil du einen Verein hast, für den du eine Saison spielen willst?
Ja, genau deswegen. Also ich bin halt voll fokussiert auf die Saison hier mit Frankfurt und mit Carolina hatte ich jetzt schon lange keinen Kontakt. Ich weiß nicht. Ich bin gerade froh, wie es gerade ist und mal schauen, was nach der Saison passiert oder während der Saison. Es kann ja eigentlich alles passieren. Man kann ja während der Saison könnte man auch getradet werden. Deswegen, aber ich bin, wie gesagt, ich bin voll fokussiert auf was hier passiert und das war ja mein Plan hier, die Saison hier in Frankfurt zu spielen.
Okay. Das ist ja auch das Wichtigste. Rick hat heute auch nochmal erwähnt, er lebt eigentlich nur in der Gegenwart und gerade im Jetzt. Das ist das Wichtigste. Dominik, nimm uns doch mal mit nach Frankfurt. Wir haben so das Gefühl, diese Aufstiegseuphorie ist komplett angekommen, nicht nur im Club, sondern auch in der Stadt. Was macht denn Frankfurt als Eishockeystadt für dich jetzt schon mal aus in der Zeit, in der du da bist?
Ja, also müsste man in die Halle kommen, wenn wir spielen. Die Stimmung ist einfach top. Ich habe schon länger nicht mehr in der Halle gespielt, wo es so laut war, muss ich ehrlich sagen. Da liegen wir auch sehr laut. Aber ja, man merkt einfach, dass die Fans mega Bock haben und das motiviert uns Spieler natürlich auch umso mehr. Und es gibt uns halt so einen Boost, dass wir halt ja diese extra Energie nochmal bekommen und für die Fans natürlich auch so viele Spiele gewinnen wollen, wie es geht.
Dominik, hier kommt eine Frage rein von Hans-Peter. Du hast jetzt in deinen 9 Spielen 8 Tore erzielt. Da geht auch die Frage, woher kommt diese Kaltschnäuzigkeit? Ist es Gott gegeben, fragt er, oder ist es was, wo du extra trainierst, diesen Schuss letztes Mal unter den Winkel rein, kurz vorm Tor? Ist es was, wo du sehr viel Fokus drauf legst, oder hast du das eigentlich über Nachwuchs immer schon gehabt?
Ja, in den letzten Jahren hatte ich immer so ein bisschen auch Probleme mit dem Torenschießen, muss ich ehrlich sagen, weil ich da einfach, ich will nicht sagen Angst hatte zu schießen, aber ich habe dann immer an einen Pass gedacht und habe dann in manchen Situationen, wo du eigentlich schießen hättest sollten, gepasst. Und ja, jetzt lege ich halt mehr den Fokus darauf, den Abschluss zu suchen. Ich meine, ich habe auch ja viele Tore sehr gut vorbereitet bekommen, wo ja, wo du ihn einfach nur reinlegen musstest, in dem Sinne. Aber ich versuche einfach viel mehr Zug zum Tor zu haben und versuchen abzuschließen.
Und läuft, wir haben das gerade auch nochmal gesehen, in der Scorerliste plus 10 kann man mal machen in dem Moment. Aber ist ja noch ein bisschen was zu gehen und irgendwann kommt eine Bremse rein, zumindest was die Penny-DL-Saison betrifft, denn es geht ja auch noch zum Deutschland-Cup. Da vielleicht auch noch die Frage an dich, wie ist da der Stand der Dinge, Nationalmannschaft? Hast du da schon eine Info bekommen, mit Toni Söderholm vielleicht mal gequatscht, hat er sich gemeldet, wie ist da der Austausch?
Nee, hatte ich noch nicht. Toni war in der Vorbereitung, war ja mal hier in Frankfurt, hat sich ein Training angeschaut, aber ich hatte jetzt mit ihm schon länger nicht mehr gesprochen. Ich bin natürlich offen, für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich meine, ich habe ja jede Nationalmannschaftsjahr durchgespielt und freue mich immer drüber, wenn ich eingeladen werde.
Letzte Frage ganz schnell, weil es ist auch unsere Umfrage hier. Wo, auf welchem Platz wird Frankfurt dieses Jahr abschließen?
Tabellen in der regulären Saison?
Ja, genau.
Ich sag Dritter.
Klare Ansage.
Das ist selbstbewusst. So soll es sein.
Ja, komm, lass uns mal ganz kurz gucken, was die Umfrage sagt. Dann können wir das abgleichen mit der Antwort von Dominik noch ganz schnell. Aktuell sieht es so aus bei der Umfrage. Ja, guck mal, 7-10 führt gerade. Also Playoffs sind da drin und gibt auch durchaus ein paar, die gesagt haben, ich sehe das genauso oder wir sehen das so wie Dominik.
Ist auch wichtig, dass man nicht immer mit dem geht, was alle sagen.
Nein, auch mal eine Ansage machen. Ich finde das gut, weil als Sportler will man erfolgreich sein, maximal erfolgreich sein. Von daher ist das in Ordnung. Und wenn es anders kommt, was interessiert mich mein Geschwätz?
Was hast du tippt von heute? Du hast es gerade eingegeben.
Was habe ich eingegeben? Kann ich das noch sehen? Ich weiß gar nicht, was ich eingegeben habe. Yes. Ich glaube Platz 5-6, weil bei Platz 7-10 waren wir zu viele Leute.
Der Basti weiß jetzt auch nicht mehr, hier sind nur ältere Männer im Studio. Dominik, Entschuldigung, dafür wissen auch nicht mehr, was wir vor einer Minute erzählt haben. Jetzt bist du das vielleicht noch als Letztes, auch wenn es nicht mehr in die Zeit des Interviews reinpasst, aber das will ich noch mal ganz kurz persönlich wissen. Also musst du jetzt so tun, als wenn wir gar nicht irgendwie hier vor offizieller Kamera sprechen. Du bist ja schon so ein Modenarr, ne? Bist so ein Styler, kennst dich aus. Wo muss ich mich, damit ich auch einigermaßen cool noch rüberkomme, also als älterer Mensch mit 50 plus, wo muss ich mich rumtreiben, damit ich auch so ein paar coole Klamotten noch mal kaufen kann? Nimm ich da mal mit, hilf mir mal, damit meine Frau auch noch mal denkt, Mensch, sieht der Bannermann cool aus.
Bei ihm ist nichts mehr zu machen.
Ja, ich würde sagen Maximilianstraße in München.
Ja. Okay, da gucke ich noch mal, ob ich mein Kreditkartenlimit erhöhen kann. Alles klar, habe ich verstanden, Dominik. Nein, Scherz beiseite, war natürlich nur Quatsch und wir haben das schon vernommen und sehen das ja ab und zu auch bei Instagram, dass das etwas ist, womit du ja, Spaß hast. Auch das gehört ja dazu. Ne?
Absolut. Und du erstens brauchst ja auch ein Brusttattoo, hast du ja auch nicht.
I'm working on a lot, man. I'm working on everything. Give me a chance.
War ein Spaß. Vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Genau, vielen Dank. Alles Gute für Frankfurt und dass das weiter so läuft mit dem Touch da vorne, mit den Jungs in der Reihe und dass ihr den maximalen Dankeschön. Erfolg habt. Und vielleicht sehen wir uns ja dann auch beim Deutschlandcup, würde uns freuen.
Viel Erfolg.
Danke, Dominik.
Ja, ciao.
Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, interessant zu hören. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, wo er wohnt in Frankfurt.
Ist ja wurscht.
Also in Bockenheim.
Auflauern oder was?
Und nein, die Klamotten abnehmen oder was? Nachts.
Ey Junge, hast doch ein schönes T-Shirt an.
Her damit.
Was meinst?
Abziehen, da schied jetzt die Spieler ab.
Hier. Schöne Schuhe.
Nein, ich finde das immer so, gut, meinst? Weil das ja auch irgendwie so ein Stück Personality ist. Und das ist ja auch etwas, wenn man das nach außen trägt, das hat ja auch was mit einem Statement zu tun. Ich finde das immer so gut.
Identity hast noch, fehlt jetzt noch in deinem
Anglizismen. Aber eins möchte ich nur ganz kurz da jetzt zusammenbringen. Carter Rowney hat es angesprochen. Ich finde ihn interessant, weil es ja kein Spieler war, der in der NHL erste Reihe gespielt hat und zig Punkte gemacht hat. Sondern wenn man sich die letzten beiden Jahre anschaut, war Carter Rowney ein Spieler, der einmal nur 19 Spiele gemacht hat und einmal nur 26 Spiele. Es war ein Spieler, der manchmal aus dem Kader raus war, der dritte Reihe gespielt hat, der eher so ein Rollenspieler war, wenn man möchte. Und jetzt kommt er hierher, ist ein überragender Bulli. Diese Transformation, was sich Leute oft erwünschen, dass ein NHL-Spieler kommt, der hunderte von NHL-Spielen gemacht hat und hier alles niederschießen soll, funktioniert oft nicht, weil das nicht seine Rolle ist. Das ist ihm nicht gegeben. Deswegen holt man ja zum Teil Spieler, East Coast Hockey League Spieler, die sehr, sehr viele Punkte gemacht haben in einer relativ schlechten Liga, weil man sich denkt, das können sie in der Liga dann auch machen, weil das ihre Rolle ist. Mhm. Bei Carter Rowney finde ich es interessant, dass er das eigentlich diese Transformation schafft und in der ganzen Transformation wahnsinnig mannschaftsdienlich spielt, dass vom Bulli zum Teil die Tore fallen, weil er die Bullis direkt gewinnt. Und interessant, alle 10 Scorerpunkte, die er bisher gemacht hat, ich glaube, er hat 10. Korrigiert mich einer, wenn es falsch ist.
Ja, 2 plus 8 kann sein, ja.
Nee, oder 2 plus 10 hat er inzwischen. 12. Pardon, er ist bei 12 Punkten gleich mit Dominik Bock. Alle Scorerpunkte waren bei 5 gegen 5 oder Unterzahl. Also kein Powerplay dabei. Das können wir uns jetzt hier auch nochmal anschauen, wenn wir runtergehen.
Dann kann Maike macht das super.
Genau, übrigens. Bei Basisstatistiken kann man draufgehen und kann oben dann bei Überzahl und Unterzahl klicken. Dann können wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen. Genau, Eiszeiten Special Teams. Und wenn man da jetzt auf PPP ganz hinten geht, da müssen wir ein bisschen hochgehen, weil die Bilder drin sind, das sind die Goals. Da sieht man es nicht, aber wenn man ein bisschen hochgeht und ganz rechts kommt PPP, das sind die Powerplay-Punkte.
Ah.
Also ist ja wurscht.
Powerplay ist, man sieht ja 0-0.
Power, genau, ist es 0-0. Powerplay Goals 0, Powerplay Assists 0. Das heißt, alle Punkte, die er geholt hat, hat er bei 5 gegen 5 oder Unterzahl gemacht.
Und damit will Rick eigentlich in aller Kürze sagen, dass der Carter Rowney ein sehr guter Eishockeyspieler ist und es sein muss.
Das, schön zusammengefasst,
Basti. Nein, weil du ja
du
sagst,
bringst es gut auf den Punkt.
Mit dieser Transformation, das ist danke. Das ist echt ein toller Punkt von dir, finde ich gut. Ja. Hast mich überrascht.
Aber es war fucking awesome. Ja. Fucking awesome.
So spielen die Löwen bisher, absolut. Auch das ist auf
ich finde es ja auch einen guten Standort, der in der DEL wieder zurück ist. Übrigens. Frankfurt ist schon eine Stadt, die dazugehört in die DEL.
Ich hole mal schnell einen Tee, ich komme gleich wieder.
Hol mal einen Kannst du mir einen Kaffee noch mitbringen, bitte?
Die ist aus, die hatte ich mal gerade putzt tatsächlich, aber der Kaffeemann war da.
Echt?
Ja.
Tschüss, Goldi.
Dann gibt es wenigstens frischen.
Make it good. So, weiter nach Frankfurt. Ich gucke gerade noch mal hier, ob... guck mal hier. Der Kommentator schreibt, in den Minors hat Rowney aber auch gut geliefert. Scoring Touch hat er, ja, absolut.
Ja, aber du musst es von Liga zu Liga transportieren und von deiner Rolle zur Rolle transportieren. Das ist.
Das haben wir am Freitag auch in der Konferenz zum Beispiel kurz besprochen, dass ich ja auch gesagt habe, du, nur weil du jetzt eben so einen NHL-Spieler hier hast, der mal den Cup gewonnen hat, ne, eben, was Goldi gesagt hat, in welcher Rolle und das ist ja auch ein Unterschied, ob das mal jemand ist, der das vor gefühlt 15 Jahren gewonnen hat oder vor gar nicht so langer Zeit. Also der ist ja eigentlich noch. Ich weiß nicht, ob er selber sagt, ich bin in my prime, aber das ist natürlich ein Spieler, der ist noch voll da. Und das ist ja auch mal ein Unterschied, ob du holst jetzt keinen 39-Jährigen, der nochmal irgendwie so denkt.
Ich 33.
Ich sag mal, es ist kein 39-Jähriger, den du jetzt holst, der nochmal irgendwie sagt, ich gucke mir nochmal kurz Europa an und nehme nochmal ein paar Sightseeing-Plätze mit, sondern offensichtlich hat er mega Bock zu liefern. Und das musst du ja auch erstmal finden, dass einer sich so eingliedert und dann einfach auch offensichtlich, haben wir vom Dominik ja auch gehört, viel für die Teamchemie auch auf Eis macht.
Das war gar nicht so einfach, glaube ich. Also, es war gar nicht so einfach, den zu kriegen. Ich habe mit Franz Fritz mal gesprochen, der hat gesagt, der hat sich halt echt top vorbereitet, der wollte eigentlich NHL. Also er wollte nochmal einen Vertrag in der NHL eigentlich kriegen und Europa war kein wirkliches Thema für ihn.
Okay.
Und da hat der Franz, glaube ich, So. Ziemlich reingeschraubt und einen ziemlich guten Job gemacht.
Guten Job. Anton Hubatsch sagt, Eisbärenspiel bitte auswerten. Wir werten das nicht aus, aber wir würden vielleicht kurz nochmal über die Eisbären sprechen
wollen. Wo ist er denn?
Ja, der Prinz.
Ah, da ist er.
Der Prinz braucht da natürlich...
Der Prinz aus Zamunda.
Ja. Es hat keine Teebeutel mehr gegeben. Ich wollte noch eins sagen, ganz kurz.
Weil wir sind jetzt schon bei den Eisbären.
Ich weiß, aber ich springe nochmal ganz kurz da vorne rein, dass es schwierig ist, auf Top-Spieler zu bekommen. Da komme ich jetzt gleich mal ein bisschen so bei ein paar Teams an, die ein bisschen Probleme hatten beim Start in die deutsche Eishockey-Liga in dieser Saison. Und ich glaube, dass jetzt zum Beispiel ein guter Zeitpunkt ist, wirklich nachzuholen. Weil jetzt sind die Trainingscamps vorbei. Morgen geht die NHL-Saison los für die zwei Clubs, also für alle anderen Clubs, die nicht in Europa gespielt haben, die nicht in Prag gespielt haben.
St. Jose und Nashville.
Korrekt. Die haben schon zwei Spiele gemacht. Das heißt, jetzt sind die Kader fertig. Und jetzt sind auch Spieler dabei, die wissen, okay, es hat nicht genügt, mache ich wieder ein Jahr, wo ich zwischen American Hockey League und NHL hin und her pendel. Vielleicht ist gar kein Platz mehr in American Hockey League, weil auf einmal zwei, drei Prospects mehr nach unten kommen. Das heißt, jetzt ist tatsächlich noch ein guter Zeitpunkt, oft Qualität zu bekommen. Und ich bin gespannt, weil es gibt einige Clubs, die vielleicht nicht so zufrieden sind, ob die jetzt dann einen da präsentieren werden.
Sollen wir aus deutscher Sicht kurz schauen, bevor es da losgeht? Also nur ganz kurz.
Können wir auch nachher machen, oder? Am Schluss.
Können wir am Schluss machen,
ja. Jetzt schon abbiegen, mal ganz kurz.
Ja, ich dachte gerade, das passt, aber dann biegen wir nicht ab. Wir fahren geradeaus weiter.
Hier, wir mal, fahren was den Zug des was? Eishockey-Irrsinns was? Weiter in die Hauptstadt.
Guck mal das an.
Ja,
so locker haben wir wieder zurück auf die Spur gefunden.
This is confident. Also Eisbären Berlin auch wieder confident. Schwierigen Start gehabt, logischerweise. Wir haben auch schon, auch am Freitag, Goldi, über diese Dauerbelastung gesprochen. Ihr habt das ja auch selber mitverfolgt. NHL, dann Champions Hockey League, dann wieder natürlich viel Penny DL. Jetzt aber am Sonntag ein interessantes Spiel gebogen, muss man sagen, gegen Nürnberg. 0-2 Rückstand. Dann hat Sergio Bon sich gedacht, ich ziehe mal 2 Minuten 36 vor Ende bei 0-2 den Goalie. Dann gab es 58-12 das 1-2, 59-13 das 2-2 und dann hinten raus gab es sogar noch den Overtime-Winner.
Furios.
Furioses. Ich glaube, wir haben da sogar einen Sound. Einen
weiter Sound geht's bei 2 Strafen mit 3 gegen 3. Und das haben wir rumgelegt. Entscheidung. Das ist dann der Sudden Death. Und es ist gleich der Man of the Match.
Ja.
Giovanni Fury. Rübergelegt, Backhander vorbei an Leon Hungerhecker und damit der Loser Point und der Sieg für die Eisbären. Im blauen Auge davon.
Also schon krass, dass sie die Partie noch gedreht haben, auch wenn es dann am Ende nur zwei Punkte waren, aber vielleicht wichtige zwei Punkte, nachdem man zuvor in Ingolstadt auch mit einer guten Leistung überzeugen konnte am Freitag. Und krass, ne? Ich meine, ich habe das Spiel so ein bisschen, ich war am Rückreise am Zug von Frankfurt nach München, habe das so ein bisschen...
Kannst du mir im Transport-Podcast
ansprechen? Ja, habe ich gesehen. Und die hatten die Nürnberger, als Urbane Goalie zieht, nochmal Empty-Net-Chance. Der geht halt drei Zentimeter am Tor vorbei, da ist dann 3-1, dann ist es durch. Und ich glaube sogar in der Overtime, meine ich, wäre nochmal ein Lattentreffer gewesen für Nürnberg. Also
das ist richtig.
Ne? Muss halt auch manchmal ein bisschen laufen, dass du so ein Ding auch noch biegen kannst.
Also die Eisbären haben schon hart zu kämpfen. Viele, viele Spiele. Mit der Arena ist halt ein Zeitplan echt hart. Und dann hast du noch echt viele Verletzte dazu. Das ist schon, der Serge hat unter der Woche auch gesagt, schon, wir haben schon ein bisschen Meisterblues so drin.
Mhm. Ja. Hat er davor gesagt gehabt, dann sind die Verletzten noch dazukommen, dann ist diese wirklich große Belastung dazukommen mit, glaube ich, mit in 10 Tagen 6 Spiele oder irgend sowas.
Acht Tage 6 Spiele waren
das dann, also
bis zur Champions League.
Oder eine Woche 5 Spiele, das ist eine Frage.
Oder so.
Weil die haben Spieler auch dabei, die haben auch Qualität dabei, die waren noch gar nicht am Eis gestanden. Gulli, Verteidiger, der eigentlich gekommen ist, um da vorne mit anzuführen in der Verteidigung. Pföderl noch nicht gespielt. Bei der NHL-Spiel gegen San Jose ist dann Novak noch ausgefallen. Hördler hat viel Erfahrung bringen. Trotzdem jetzt 3 Siege in Folge in der Liga. Also man hat den Weg wieder gefunden, auch mit dem jungen Personal dazu in die Spur zu finden, erfolgreich zu sein, erstmal Punkte zu holen. Auch gegen San Jose hat man sich mit dem jungen Team meiner Ansicht nach sehr, sehr gut verkauft. Und ja, wenn man drauf schaut, es kostet natürlich die Spieler, die erfahren sind, sehr viel Kraft. Also diese einzige Reihe, die eigentlich nie auseinandergenommen wurde, weil sie komplett ist, Nöbis, Boychuk und Clark, die haben die meisten 23 Minuten, Boyczak über 21 Minuten, Clark ein bisschen weniger. Aber das ist natürlich schon was, das wirst du dann natürlich, wenn du dann die Löcher stopfst, dann kommen die anderen zwar wieder zurück, aber dann wird die wahrscheinlich irgendwann mal ein kleiner Einbruch auch bei denen kommen. Also das ist was, das ziehst du jetzt schon eine Zeit lang dahin. Also das wird jetzt nicht in 3-4 Spielen vorbei sein, sondern es kann man davon ausgehen, dass die Belastungssteuerung und die Probleme, die mit der Champions Hockey League und mit den Spielen kommen sind, sich schon noch ein bisschen
zieht. Das ist auch fürs Coaching schwer. Du kannst die Jungs ja da nicht komplett durchpeitschen.
Auch Training.
Ja, du trainierst da fast nicht mehr, oder?
Ja.
Also du wärmst ein bisschen auf, machst ein paar Standardübungen und sagst, okay Jungs, das war's schon, mehr Belastung können wir nicht machen.
Im Endeffekt ist es ein bisschen so mit so einem Belastungsrhythmus wie in der NHL. Mhm. Also wenn man sich das anschaut, die haben ein bisschen über 180 Tage, haben die 82 Spiele und dann kann man sich runterrechnen, das sind 2,5 Tage pro Spiel. 2,5 Tage pro Spiel und dann gibt es einen Tag frei, dann gibt es die Reisetage, die sie noch haben. Ja, wann hast du wirklich Zeit, vielleicht eine neue Formation mal auszuprobieren, irgendwas Neues einzustudieren? Das gibt es nicht und das ist der Vorteil, dass mit Serge Aubin und dem System, das er hat, jetzt wirklich seit einigen Jahren Kontinuität da ist. Ja. Und die Spieler wissen das und dementsprechend werden die auch wieder erfolgreich sein und in die Spur kommen, keine Frage.
Das ist eine gute Mannschaft. An einem Tag, alles schwer.
Ja.
2 Tag.
Ja. Kaufe ein E.
Ach, Goldi.
Herrlich.
Ja, da sind aber die, mal, die Eiszeiten nochmal.
Die harten Facts hier nochmal reingefahren.
Die haben auch noch ein paar.
Danke an Maike wieder.
Jonas, mal. Ja, Maike hat es Maike macht einen guten Job, müssen wir auch nochmal sagen. Hier. Stark, Maike. Also, guter Ersatz für Maike, finde ich. Also,
ja.
Das liegt in der Familie. Ne, das ist einfach dieses Gehen da für die Technik und einfach auch für den richtigen Moment, wenn du was raushauen musst
am Turntable. Was ich toll gefunden habe, ist, Basti hat tatsächlich die Pizza gegessen. Und jetzt sage ich eine Geschichte dazu. Diese Pizza war bereits im Mülleimer und ich habe mir gedacht, ich finde das lustig, wenn ich sie da hinstelle. Ich bin nie davon ausgegangen, dass es irgendjemand isst und dann sehe ich ihn vorher bei dem Interview, wie er sich ein Stück von der Pizza abschneidet und ich mache schon die ganze Zeit so, nee, und er hat sich gefreut.
Hat sich gefreut, hat auf den Zettel geschaut, dass die von vorhin übrigens
ist. Ja, Basti ist halt nachhaltig unterwegs.
Da kannst du mich nicht dran kriegen, mein Freund.
Aber ich glaube, die haben noch die Eisbären noch ein paar Lizenzen frei. Deshalb kann da auch noch sich was tun. Ne? Alright. Achso, ich höre gerade hier von den Kollegen und Kolleginnen in der Regie. Ne, ja. Da tummeln sich ja um die 25 Leute, die natürlich
sind verantwortlich.
Nein, wir sind hier nur die das einigermaßen
versuchen,
unfallfrei und es passiert selten rüberzubringen. Aber wir haben noch eine Meldung vom Sascha vom Kampfgericht in Berlin. Hör mal an. Ne? Ah, ist nur Text, da kommt er. Guck mal da.
Er liest halt vor.
Aber ja, ich kann das doch nicht sehen.
Impressionen
vom Spiel, Mann.
Impressionen vom Spiel Eisbären Berlin gegen San Jose Sharks. Grüße, Kampfgericht Eisbären Berlin, weil die haben die anderen Spielpucks gehabt.
Ja, hat er sich geschnappt oder was?
Nein, er hat uns ein Bild geschickt, wie da steht doch drauf.
Die haben die doch Global, an der Strafbank liegen dort,
genau.
An der Zeit.
Global Serious Challenge.
Ja, ich sehe es ja jetzt. Ich sehe es jetzt. Weil es jetzt hier gerade nochmal auf meinem Monitor läuft. Seid doch nicht so hart mit mir. Geht doch nicht so hart mit mir ins Kampfgericht. Ist nicht nett. Weiter geht's.
It's a fucking Koblenz-Skandal.
Ja, I know. Lass uns vielleicht auch noch einen Satz verlieren, weil wir extrem gut in der Zeit sind heute. Ich glaube, wir packen es heute in einer einigermaßen guten Durchgangszeit.
Jalapenos!
Ja, Basti schmiert übrigens so langsam ab, weil er noch ein paar Reste aus dem Mülleimer auch noch sich reingeschnabelt hat. Lass uns noch mal 2 Sätze verlieren, bevor wir über 2 Mannschaften reden, die vielleicht ein besonderen und interessanten Weg einschlagen in der Penny DL, aber gerade unten nochmal gucken in der Tabelle. Bei den Mannschaften Bietigheim, Iserlohn und Augsburg. Gott, wir haben Iserlohn haben wir schon mal am Freitag ein bisschen besprochen. Das war allerdings, nachdem sie ja dann am Donnerstag einen relativ wichtigen Sieg mal nach einer großen Niederlagenserie eingefahren haben. Hier haben wir nochmal den Blick auf den aktuellen Stand der Dinge am heutigen Tag der Tabelle. Ja, ist auch noch früh in der Saison. Auf der anderen Seite ein Fünftel halt schon vorbei.
Oder fast 20%.
Oder fast 20%.
Da kommen wir auf den Punkt. Was willst du von Iserlohn?
Naja, am Anfang war vielleicht ein Panikbutton in Iserlohn. Ist der Panikbutton vielleicht nicht sogar größer, gerade in Augsburg? Oder in Bietigheim sowieso?
In Bietigheim durchaus, kann ich mir vorstellen. Also ich meiner Ansicht nach müsste man da was machen, aber jetzt lass es uns doch nochmal nach der Reihe durchgehen. Iserlohn, wenn man sich das anschaut, letztes Spiel, du hast es angesprochen, haben sie gewonnen. Was mir ein großes Fragezeichen bringt, ist die Gegentore, die sie bekommen haben. Sie haben mit Abstand die meisten Gegentore bekommen, nämlich 33. Und wann sie bekommen haben, nämlich zumeist im letzten Drittel. Mhm. 17 Gegentore im letzten Spielabschnitt, das sind auch mit Abstand die meisten und nur 5 erzielt. Also dann wird es natürlich schwer, hinten raus Spiele zu gewinnen. 8 Unterzahl Gegentreffer ist sehr hoch. Und wenn man jetzt mal so drauf schaut im Vergleich zum letzten Jahr, da hatte man einen guten Start. Überzahl hat gut geklappt. Und mit Chris Foucault hatte man einen, der richtig heiß gelaufen ist. Also 9 Spiele letztes Jahr, 8 Tore, 7 Assists, 15 Punkte. Der hat so ein bisschen die Mannschaft mitgerissen. Und meiner Ansicht nach fehlt es momentan so ein bisschen. Ich bin weiter davon überzeugt, dass in Iserlohn die Mannschaft eigentlich ganz gut ist und dass die da unten nicht reinkören, sondern dass die weiter oben eigentlich angesiedelt sein sollten. Aber es ist keiner da, der sich so wirklich freigespielt hat und der den Rest der Mannschaft irgendwie mitreißt, würde ich sagen. Wie schaut es mit dir aus?
Jalapeno gibt gerade richtig Gas hier.
Der wird der ganz rote Kollege.
Also echt scharf hier, was da
die Reste hergeben. Du gleich hier den First Responder rufen, du.
Boah. Ich glaube, ich muss noch mal einen Kaffee holen hier gleich. Oder
geht mir, ist aus.
Ist aus.
Ist da was zum Trinken drin?
Ja. Hast du noch was beizutragen oder sollen wir dich rausnehmen aus der Sendung?
Nee, kannst du schon. Wir haben noch was zu trinken, wir sind gut aufgestellt hier.
Ja. Da sieht man ja, dass da viel drin ist.
Ja. Das sieht man nicht, oder? Doch. Nee. Man sieht, es noch viel drin, aber.
Gut.
Im Headquarter.
Dann kannst du jetzt auf Augsburg oder Bittigheim gehen.
Ja, ich dachte, sowas die Iserlohn sagen.
Ach so, kannst du auch.
Ich finde, das ist eigentlich eine gut aufgestellte Mannschaft. Und die haben echt im.
Der ist gleich durch, der Kollege.
Die waren in der letzten Saison, und da, ich gebe ihm ungern recht, aber der Rick hat gesagt, boah, vor der letzten Saison, was ist, wenn es ein Team so richtig erwischt mit Corona? Das kann echt deine Saison beenden. Ich glaube, genauso war es bei Iserlohn. Die waren zum Teil auf Platz 5, haben richtig gutes Eishockey gespielt, haben dann zweimal die komplette Mannschaft fast rausgehabt und das war es dann eigentlich mit der Saison. Foucault ist ein großes Thema, finde ich, im letzten Jahr auch wieder lang verletzt gewesen. Ist ein Spieler, der, was ist, wird er so ja, rot Corona im Gesicht?
Ja, ist kein Problem, weil du stirbst in Jalapenos Tod gleich.
Ja, das ist der Wahnsinn. Wird so rot,
was oder los? Was? Geh mal nach Mexiko in Urlaub, mein Freund, das wäre was für dich.
Ja,
Bastel. Du machst uns Sorgen. Also wir wollen dich jetzt
nicht wiederholen. Wird die Rübe rot gerade, oder was? Ja. Okay,
komm, sag doch mal was zum anderen Club.
Ja.
Weil wir haben ja die gleiche Meinung.
Dass die gut aufgestellt sind und sicher nicht da unten verweilen werden. Ja. Punkt. Okay.
Ja. Sagen wir's zu Wenn man sich Augsburg und Bittigheim anschaut.
Ja, Bittigheim hat jetzt den ersten Dreier geholt im 9. Spiel. Das ist schon heftig, wenn du so lange warten musst. Ich kann die Situation dort nicht einschätzen. Ich war dort auch noch nicht da, ob man da in Panik gerät oder nicht jetzt in Bittigheim. Ich glaube eigentlich aus der Erfahrung auch, dass der Club relativ relaxed ist und relativ ruhig. Allerdings absteigen will natürlich auch niemand. Also wird da schon irgendwann vielleicht auch der Panik-Button gedrückt. Augsburg sehe ich halt echt als hartes Pflaster dieses Jahr. Da war das letzte Jahr schon nicht gut. Das ist so jetzt schon das dritte Jahr, glaube ich, wo es nicht so läuft. Ob die Mannschaft richtig aufgestellt ist. Ich habe die jetzt einmal gesehen. Da haben sie zwar auswärts gewonnen in Nürnberg. Da waren sie jetzt auch nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Mhm. Aber haben zur richtigen Zeit die richtigen Sachen gemacht. Ob dich das über eine Saison rettet, glaube ich nicht. Mir fehlt in Augsburg, fehlt mir so eine Zwischenkompetenz. Mir fehlt dort wirklich ein sportlicher Leiter. Einer, der so unabhängig vom Lothar, zerreißt sich jetzt auch.
Ja, Jalapenos.
Also der Lothar ist dort natürlich eine Institution, Lothar Siegel. Der hat das Sagen, der führt diesen Verein seit ewig langer Zeit. Aber ich glaube, dass in Augsburg ein richtiger sportlicher Leiter fehlt, den man vielleicht auch mal von außen holen müsste, der einen neuen Einblick auf diesen ganzen Club hat, der und ein Trainer, der auch nur DEL2, der jetzt nicht die Erfahrung in der DEL hat und jetzt auch noch im Abstiegskampf drinsteckt. Das ist nicht die einfachste Situation. Und ob die Mannschaft so stabil ist, jetzt hat sich auch noch in Bietigheim, Dennis Endras, meine ich, verletzt. Jetzt darfst du auch mal gespannt sein.
Pampel fehlt die ganze Zeit
Pampel fehlt schon. Payroll fehlt. Wenn jetzt da Endras noch länger ausfallen sollte, boah, dann kriegen die echt massive Probleme.
Der hat einen guten Job gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Dennis Endras ist zurückgekommen, ja, war mitten Garant dafür, warum sie auch nur 24 Gegentreffer bekommen haben. Aber für mich das Problem, die Tore, die sie erzielt haben. 17 Tore, die wenigsten der Liga. Und das ist das gleiche Problem bei Bittigheim. Bei Bittigheim sehe ich allerdings die Qualität im Kader, und da muss ich ganz ehrlich sein, das habe ich auch schon in der ersten Sendung gesagt, vor allem in der Offensive als zu gering an, dass man regelmäßig Spiele gewinnen kann und Treffer erzielen kann. Wir haben den Wilki vorgestellt in der ersten Sendung, der war bis jetzt ganz gut funktioniert mit 5 Treffern, aber du merkst einfach, dass ihnen so ein Sheen und so ein Ranford einfach fehlen von der Qualität und von den Toren.
Das sind 113 Punkte, die zwei.
Haben da zum Teil wirklich Spiele verloren. Jetzt läuft das Unterzahl dieses Jahr aber echt gut. Aber das Überzahl läuft überhaupt nicht. Nur 2 Tore, 8% Quote im Powerplay. Da sind wir insgesamt in der Offensiven, im offensiven Spiel. Und offensives Spiel hat oft auch mit Qualität zu tun. Also die Defensive gut zu halten, wenig Gegentore. Kannst du mit Kampf machen, kannst du mit Einstellung machen, kannst du mit fitten Spielern machen. Aber vorne die Treffer zu erzielen, da brauchst du schon auch Qualität. Und da ist es so ein Punkt, wo ich sage, meiner Ansicht nach sollte Bietigheim da definitiv noch auf einer oder zwei Positionen nachlegen, glaube ich. Mhm. Ohne
wie, ja, so ein Sheen. Wie oft ziehst du so einen?
Das ist richtig. Da, absolut richtig. Aber ich meine, ich
habe es vorher gesagt. Der spielt auch in Schweden übrigens richtig gut. Ja. Weiter auf.
Absolut.
Okay. Wohin gewechselt.
Dass du jemanden holst, wo du sicher weißt, dass er dir 30 Tore schießt, das ist schwierig, ja. Da musst du schon sehr viel Geld hinlegen, wenn du das wirklich sicher wissen möchtest. Ja. Aber auf der anderen Seite ist natürlich jetzt, und das habe ich vorher gerade erklärt, ein guter Zeitpunkt, glaube ich. Jetzt werden gerade so die Teams, American Hockey League startet jetzt dann auch, East Coast Hockey League ist dann das Letzte, weil das dann die Kader so nach unten durchrutschen, wo du einfach Platz hast, vielleicht einen offensiven Spieler am Markt noch zu bekommen. Und meiner Ansicht nach, das meine ich nicht despektierlich, aber ich sehe einfach, die Qualität müsste noch mal ein bisschen ankurbeln werden in Bietigheim. Mhm.
Gut. Haben wir doch da auch noch ein paar Sätze drüber verloren. Kommt auch gerade nochmal zurück zu Augsburg, noch ein Satz hier von Wolfgang. Gehen wir ins
Mittelfeld auch noch,
oder? Pampel und Payal, schon schmerzhafter Ausfall, das habt ihr auch gerade besprochen. Genau, das nochmal als Stimme hier von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen
in der YouTube-Kommentarleiste.
Mhm. Genau.
Ja, yeah, you know, it is what it is.
It is what it is.
Die YouTube-Kommentarleiste.
Ja, zwei.
Haben wir noch Zeit oder nicht?
Ja, also, es ist ja so, dass ich habe schon Angst, dass wir irgendwie in einer Stunde 15 fertig sind.
Was ist denn los?
Come on.
Wir haben doch noch ein bisschen was.
Ja, ich dachte, was ist los hier?
Was ist so,
wir können ja keinen Minusrekord
machen. Der Rick und ich machen
dafür ja oft sind wir nicht
so,
bekannt.
Dass man so nach 9, 10 Spieltagen so eine erste Zusammenfassung
macht. Darf ich mal ganz kurz? Ja, hier bitte. Kommt ein guter Punkt. Ja. Habe ich auch schon in einem Spiel oder in der Konferenz gesagt. Der Kommentator sagt, wichtiger Faktor meiner Ansicht nach ist auch Smerik, der nicht ersetzt wurde.
Ja, und das ist wirklich ein guter Fakt.
Der ist wirklich in der Saison gekommen, der hat viel Eiszeit bekommen, der hat offensiv was noch bewegt. Tatsächlich, wir haben letztes Mal nachgeschaut, der spielt interessanterweise in der East Coast Hockey League. Ich glaube, wir zwei haben nachgeschaut. Kannst du es mal ganz kurz nachschauen und verifizieren, ob das so ist?
Ich verifiziere es.
Habe ich nämlich auch gewundert, weil ich habe den auch
Maike, als Faktor. Kannst du auch noch mal nachschauen, bitte? Die Maike macht das super.
Ja, ja.
Ja, der hat noch nicht gespielt. Cincinnati Cyclones.
Genau, und ist mit American Hockey League in so einem Doppelvertrag drin. Ja. Aber habe mich auch tatsächlich gewundert, dass der da nicht irgendwo anders aufgetaucht ist. Und eins noch, weil es ganz oft aus Frage kommt, Thema Seidenberg und Doping, da können wir einfach nichts dazu sagen, weil wir nichts wissen, weil da gibt es keine Infos von
keinem. Ja, ja, genau. Kommt immer wieder rein hier, ob es da was Neues gibt, aber haben wir auch keine Infos zu, genau. Dann machen wir weiter mit.
Ja!
Ja. Ah, guck mal, Smerik.
Ah, hier, guck mal.
Guck mal, da hat es doch die Maike auf den so Bildschirm gelegt. Vielen Dank dafür.
Cincinnati Cyclones, also East Coast Hockey League, auch da. Eigentlich überraschend, weil er hier vor allem in Bietigheim letztes Jahr einen guten Job gemacht hat.
Der hat einen echten Impact gehabt auf das Team.
Ja.
Mit Tine Braun zusammen, so verteidigermäßig, waren die schon richtig gut.
Ja. Für die. Und deswegen trotzdem überraschend, dass er dann letztendlich nichts in Europa angenommen hat oder auch nicht das Angebot bekommen hat.
Vielleicht auch persönlich.
Ja,
man weiß es wirklich nicht.
Genau. Man weiß es nicht.
Ja. Auch wenn Armin hier eben geschrieben hat, ist doch langweilig, auf die Tabelle zu gucken nach vor Weihnachten. Sag, da gucke ich da gar nicht drauf, aber wir gucken ab und zu drauf, weil das der Stand der Dinge ist. Das ist der Status quo. Ich habe hier noch zwei Teams draufstehen, wo wir noch einen Satz drüber verlieren wollen, weil ich gesagt habe, ein bisschen das da. Guck mal da, schwarz auf.
Ich weiß.
Ja, genau. Willst du noch was anderes sprechen?
Ja, ne, bei Iserlohn, wenn wir Iserlohn hatten, die spielen übrigens am Freitag gegen Augsburg und am Sonntag gegen Frankfurt.
Ja.
Sehr interessant.
Hast du jetzt noch was beizutragen, weil da gehe ich kurz auf Toilette und dann kommen wir zu den zwei Teams?
Oder ja, mach doch, wie du. Ne? Jetzt in deinem Alter, kann die Sachen nicht lesen, muss aufs Klo, draußen Prosta Gutnot nachschmeißen. Und
komm her, ich führe dich kurz zur Tür.
Ja, das ist okay. Das ist gut.
Ich hatte grade, leg uns doch das Thema dabei hin und dann gehst du raus. Und
okay, Ich habe hier noch stehen Düsseldorf und Nürnberg.
Ja, das machen wir.
Würde ich gerne mal drüber sprechen, beziehungsweise ich würde euch gerne hören. Ich höre das ja auch auf Toilette weiter. Ich hoffe, man hört mich nicht auf Toilette.
Ich hoffe, wir hören dich nicht auf Toilette. So, die Tür mache ich natürlich auf hier.
Das ist nett. Ich bin in 27 Minuten wieder da.
Die Redaktion holt dich ab.
Ja.
Steckt ihn jemand bitte ins Taxi und fährt ihn heim. Düsseldorf möchte ich mal ganz was anders sagen.
Bevor wir da groß, aber Düsseldorf wäre auch mein Thema.
Ja, dann kannst du doch das machen. Eigentlich war Nürnberg dein Thema, aber es ist schön, dass wir uns absprechen. Bei Düsseldorf muss ich mal eins sagen. Ein Unterzahltreffer bisher nur. Fast 96%. Und jetzt kommt's. Weißt du, wann dieser Unterzahltreffer gefallen ist?
Empty Netter. Ich wusste ihn,
ja. Empty Netter auch noch. Das heißt, bisher hat Düsseldorf, wenn sie einen Torhüter drin gehabt haben, kein Gegentor bekommen in Unterzahl. Das ist schon hervorragend. Also muss man wirklich sagen.
Ja, es ist ja weiter für mich der Sommertransfer Henrik Haukeland. Da hat der Niki Mond für mich den Move des Sommers gemacht.
Und da muss ich dir recht geben, weil Haukeland, das haben wir auch in München gesehen, ein Torhüter ist, der auch ein Spielverständnis hat. Der versteht, der sich nicht bloß auf Reflexe verlässt, sondern der weiß, was passiert bei einem 2-1, der mitspielt, der ein bisschen taktisch denken kann in Überzahl, der weiß, wo kommen die Schüsse her und so weiter. Und das ist wahnsinnig wichtig, zum Beispiel auch in Unterzahl.
Ja, das ist ein überragender Torhüter. Wir haben hier auch nochmal ein paar Zahlen. Das ist die Überzahl-Unterzahl-Statistik von der DEG.
Genau, und wir sehen, der einzige Treffer gegen Eisbären Berlin, das ist PPGA, Powerplay Goal Against. Warum es so heißt, weiß ich nicht, aber da gibt es einen. Du kannst auch
Deutsch.
Da gibt es einen und da war der Zeitpunkt, dass Düsseldorf den Torhüter gezogen hat und bei 59-15, glaube ich, hat Fiori dieses Tor erzielt. Und es zählt natürlich dann als Unterzahl
Gegentor.
Powerplay
Goal Against.
Bei den Spielen war es nicht so. Auch Düsseldorf bisher eine starke Saison mit vielen jungen Spielern.
Ja, erstens mit vielen jungen Spielern. Aus einem geringen Budget macht Niki Monta echt richtig gute Sachen, weil ich glaube, es spricht sich dann auch rum, dass junge Spieler sagen, hey, in Düsseldorf, da werden wir nicht als U23 gelistet, sondern wir bekommen da Verantwortung, wir bekommen da Eiszeit. Und
bleib ruhig sitzen.
Das macht Düsseldorf. Willst du wechseln oder was?
Ja, ich setze mich mal kurz hier. Ja. Bleib doch da sitzen.
Das ist natürlich gut, auch der neue Coach, Roger Hansson.
Hansson.
Harry Kreis hat das ja auch schon gemacht, aber dass der das so fortführt, in Abschreibung mit Niki Mond, natürlich dem Ganzen auch geschuldet, dass Düsseldorf halt aus seiner Situation einfach das Beste machen muss. Und ich finde,
da ist so
Ehl, der sich entwickelt, ja. Tobi Eder, der sich da entwickelt. Die Verteidiger sind eigentlich nur noch jung. Nach dem Ausfall von Kamiski, der ein überragender Verteidiger ist, oder bis zu seiner Verletzung war, seit er in Düsseldorf ist, der auch so ein bisschen unterm Radar fährt, weil das mit der beste Schlittschuhläufer in der ganzen Liga ist, der macht Punkte, ja, aber der ist jetzt nicht so exorbitanten Maury Edwards Offensivverteidiger, sondern das ist halt einer, der das Spiel einfach kann an sich und auch gar nicht durch Punkte glänzen muss, glaube ich.
Und das ist ein wichtiger Punkt, da möchte ich kurz rein. Jetzt können wir natürlich immer darüber sprechen, dass Niki Mond die U23-Spieler holt und so weiter, aber das hilft dir ja nichts, wenn du einfach junge Spieler holst und die sind auf verlassenen Posten. Ich finde es ja total interessant, diese Mischung. Und die Mischung überzeugt mich. Du hast sehr erfahrene deutsche Spieler, wie zum Beispiel Bartner, wie Ebner in der Verteidigung, Fischbuch, Gogula, die du vorne hast. Dazu hast du Importspieler, die zum einen Rollen zum Teil übernehmen, wirklich Rollen übernehmen, die aber auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Haukeland im Tor zum Beispiel. Aber genauso wie Harper, den sie neu geholt haben. Spieler, 27 Jahre alt, aus der East Coast Hockey League, der aber jetzt wirklich gut eingeschlagen hat. Dazu hast du einen O'Donnell, der letztes Jahr gut gepunktet hat. Also das heißt, da sehen wir mal die Stats dazu, McAuley auch mit Punkten. Das ist insgesamt ein gutes Gerüst, das clever aufgebaut wurde. Aus älteren Spielern, aus erfahrenen Spielern, aus jüngeren Spielern und die auch gut gemischt sind in der ganzen Form.
Die so auch gemischt sind, dass du sagst, dass Tobi Eder und Alex Ehl ja auch schon in der nächsten Entwicklungsstufe angekommen sind mittlerweile. Ich meine, die spielen auch beide bei der Nationalmannschaft mit, haben da auch schon guten Eindruck hinterlassen und sind jetzt in Führungspositionen innerhalb von 2-3 Jahren da reingewachsen. Und das ist ja genau das, was ich finde, dass du diesen Spielern nicht nur ein Jahr geben musst oder mal 2 Jahre oder sagst, ihr spielt bis U23, ja, wenn ihr dann nicht 30 Punkte in der Saison macht, seid ihr raus, sondern das sind eben diese Schritte, die gehen müssen und die in Düsseldorf gegangen werden dürfen und sollen. Und deswegen stehen die ziemlich gut da.
Slash, hast du was im Müll gefunden draußen?
Ich hack mich jetzt mal in die Basti-Schwede-Festplatte ein, weil das ist ja das, was man mal sehen will, was da so alles drauf ist an Eishockey-Informationen. Wahnsinn.
Du findest ja
ein oder? Knopfdruck und schon.
Wo bist du denn?
Weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey.
Ja, auch da ist natürlich wieder wahres Wort gesprochen. Weil ihr gerade darüber gesprochen habt, ich würde das gerne nochmal anfüttern wollen. Weil ein Weg eben auch mit den U23-Spielern, ihr habt ja gerade schon auch ein paar genannt. Der Unterschied ist ja nur immer, man kann die ja irgendwie auf der Liste haben, man kann sie auch einsetzen und dann ist ja die Frage, wie setze ich sie ein, in welcher Art und Weise des Spiels auch. Und wenn man da mal auf ein paar Zahlen guckt, wir haben auch mal so diese U23-Stats vorbereitet, wo man durchaus mal sieht, wenn man mal nach oben guckt, Nürnberg ist da natürlich auch ein Thema, wir haben jetzt gerade über DEG gesprochen, aber das Gleiche gilt sogar im noch besonderen Maße dann für Nürnberg. Da sehen wir U23-Spieler Nürnberg, 6 Düsseldorf zum Beispiel, sind wir auf der 5.
Wir sind jetzt aber bei der Eiszeit, glaube ich.
Ja, oder? Ja, ja, klar. Ich will das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Hier sind die Spieler an sich.
Du musst schon sagen.
Jetzt gibt es natürlich auch München, die 7 haben. Aber ganz hinten hier bei U23 TOI, also Time on Ice pro Spiel. Ja, und da sieht man eben, dass die Zeiten, gerade bei Düsseldorf vor allem, bei Nürnberg, ganz hoch ist. Also die spielen eben auch, und das kriegst du nur hin, indem du ganz rechts siehst, dass sie eben auch Special Teams spielen. Und das bedeutet dann automatisch auch, sie haben eine ganz andere Rolle als vielleicht andere, wo auch einige auf der Liste stehen, die aber in den Momenten vor allem dann auch eben die Gesamtzeit gar nicht bekommen auf dem Eis.
Danke nochmal an
Maike. Habe ich das einigermaßen
so verständlich ausgedrückt. Danke nochmal an Maike,
auch
das wirklich dieses auch für uns hier super visuell darstellt.
Aber wirklich nur für uns.
Es sind viele Zahlen da drauf, ich weiß. Ja. Wieso ist das nicht zu verstehen? Ist doch ganz einfach. Du kannst 5, 6 Spieler haben, genau, ja, aber sie spielen eben viel Eiszeit und sie spielen diese viele Eiszeit eben auch, weil sie dann auch in den Special Teams mal eingesetzt werden.
Richtig. Ich habe nur gemeint gehabt, es war nicht verständlich. Vielleicht den, der es jetzt hört, was wir hier für Statistik gesehen haben. Das habe ich gemeint. Deine Ausführungen waren sehr verständlich, ja, das habe ich verstanden.
Ja, klar, danke.
Und ich glaube aber, in erster Linie ist die Eiszeit entscheidend. Ob die wirklich am Anfang, ob ein junger Spieler Special Team spielen muss, ich weiß es nicht. Ob das das Erste ist.
Wenn ich glaube, das kann nicht. Also bei Nürnberg komme ich da explizit auf Daniel Leonhardt.
Ja.
Das ist der, der diese Eiszeit im Powerplay bei den U23ern ausmacht in Nürnberg, keine Frage. Und der kann es.
Genau. Ja. Genau. Aber das heißt zum Beispiel jetzt nicht, dass er auch Unterzahl spielen muss. Ja. Also natürlich. Das ist natürlich später was, wenn du als mehr fertiger Spieler dann andere Rollen einnimmst und dann, wo man weiß, wenn du die Reife zeigst, wo du hinkommst.
Ja,
aber am Anfang, ja. Ganz kurz, dann den Satz noch zu Ende führen, bitte.
Jawohl, es ist eine gute Talkshow hier, man darf zu Ende reden.
Danke, Idee, Markus.
Die Idee ist am Anfang, glaube ich, und das ist das Wichtigste, dass die Leute auf dem Eis stehen erstmal. Und dass sie dann bei wichtigen Situationen am Eis stehen, hinten raus auch im letzten Spieldrittel.
Genau.
Muss es ein Überzahl sein, muss es ein Unterzahl sein? Meiner Ansicht nach am Anfang nicht so wichtig. Hauptsache ist die Eiszeit, die sie insgesamt bekommen. Und die sollte so hoch sein, dass sie mindestens über 10 Minuten ist, weil sonst hast du nichts vom Spiel.
Was ich da gerne nochmal erwerfen würde wollen, ist, weil wir jetzt bei U23 gerade sind und damit bei sogenannten jungen Spielern. Jetzt weiß ich, und da habe ich vor kurzem ja auch mit Christian Kühners nochmal drüber gesprochen, als er bei uns im Interview war und davor auch, war das ein Thema. Und da sagt er jetzt, hör doch mal auf. Und da hat er ja recht aus meiner Sicht. Ich habe das zwar so formuliert, aber ich sehe es genauso wie er. Er meint dann, wir müssen jetzt mal aufhören von 22-Jährigen oder von 21-Jährigen davon zu sprechen, dass die jung sind. Das sind für ihn keine jungen Spieler mehr. Wir müssen es schaffen, dass diese Spieler die Verantwortung bekommen und nicht mehr, ja, das sind ja noch junge Spieler, lass den noch mal 3 Jahre so ungefähr. Und das finde ich eigentlich einen guten Gedanken und auch einen richtigen Gedanken. Ja, Basti schüttelt mit dem Kopf. Warum schüttelst du mit dem Kopf? Klär mich auf.
Ja, weil ich es unterschiedlich sehe. Natürlich haben ein paar Spieler dieses Potenzial, auch mit 18, 19, 20 dominante Spieler in einem Club zu sein. Mhm. Es gibt aber andere Spieler, die sind da noch in der Entwicklungsphase. Und ich finde, dass die mit dieser U23 vielleicht auch zu früh dann wieder hinten rausfallen. Weil die vielleicht ihre Entwicklungsschritte 2, 3 Jahre später machen. Der Michi Wolf ist erst mit 25 in die DEL gekommen.
Na klar gibt's das auch. Das ist ja auch in Ordnung. Das will ich ja jetzt gar nicht verneinen. Oder ich möchte ja nicht die Entwicklung von den Menschen jetzt oder von den Spielern absprechen, dass sie die Zeit auch manchmal brauchen. Das ist ja eine Frage auch der Personality manchmal. Der eine oder andere kriegt erst ein breiteres Kreuz, ein Breitkreuz quasi, wenn er 25 ist und traut sich dann auch erst die Dinge als Profispieler. Ja, weil er vielleicht von der Entwicklung auch nicht nur vom Eishockey, sondern insgesamt etwas langsamer ist. Das gibt's alles im Profisport, das meine ich jetzt nicht. Aber diesen Satz automatisch immer zu sagen, der ist ja noch jung, lass den mal. Und das finde ich irgendwie so, dieses automatische, nur weil einer 19 ist oder 20 ist. Beim Dominik sehen wir es jetzt auch, der hat mit 22 offensichtlich den Hintern in der Hose, um zu sagen, pass auf, ja, ich glaube, dass ich hier weiter performe. Warum? Das muss jetzt nicht nur eine Frage von 10 Spieltagen sein.
Also ich würde es gerne differenziert betrachten, ich persönlich. Und zwar verstehe ich aus Sicht des Sportdirektors die Aussage, dass sie selbst, der DEB, das deutsche Eishockey und die Nachwuchsförderung dahin kommen müssen, dass die Qualität eines 18-, 19-, 20-Jährigen so dominierend schon ist, dass sie in der deutschen Eishockey-Liga nicht um Eiszeit betteln müssen, sondern dass sie ernstzunehmender Faktor sind, dass sie da ein Spiel mit beeinflussen können. Da möchte man hinkommen, keine Frage. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich schon so, wie es der Basti gesagt hat, dass du das nicht von jedem Spieler erwarten kannst und dass die U23-Regel natürlich eine Regel ist, dass wenn du das bis zu einem gewissen Alter mitspielen darfst oder mit am Kader bist und dann rausfällst. Also da kannst du stundenlang drüber sprechen, hin oder her. Ich glaube, momentan ist es eine Möglichkeit,
alles klar. Na, ich wollte es auch nur noch mal ansprechen, weil das hatte ich noch im Kopf, dass das ein Thema war, weil ich es immer ja, interessant finde. Und du hast es richtigerweise angesprochen, Goldi. Ich finde auch, das hat ja dann auch natürlich einen Sinn, gerade wenn wir aufs große Ganze gucken, damit auch auf die Nationalmannschaften, eben nicht nur auf die A-Mannschaft, sondern auch auf die darunter. Da brauchst du ja eben auch die Spieler, die international die Qualität haben, dass der DEB, die Mannschaften, die zur Weltmeisterschaften gehen, eben eine Leistungsdichte haben, dass die Mannschaft mitspielen kann, mehr als nur mitspielen kann, bei U20 und darunter auch. Und dann entwickelt sich das ja automatisch, sollte zumindest eben auch in Richtung in Liga, dass dann einfach auch keiner mehr zwingend an den Spielern vorbeikommt.
Ja, richtig, ich meine, wenn du U18 Fünfter wirst und machst es 10 Jahre lang, dann wirst du irgendwann... Diese Leute spielen U20, werden dann auch in der U20 besser sein und dann wird der A-Mannschaft besser sein. Und die werden einen größeren Impact auf die deutsche Eishockey-Liga haben. Und dass die Qualität aber eigentlich da ist und dass das oft auch andere Gründe hat, sieht man sehr schön wieder in Berlin. Junge Spieler dabei, haben die meisten momentan eingesetzt, weil sie müssen und machen ihre Rollen gut, wenn sie da eingesetzt werden. In München viele junge Spieler dabei, bei Top-Teams, die bekommen auch die Eiszeit. Ich sehe das nicht so aus Politikum. Ich sehe inzwischen wirklich viel bessere deutsche Eishockey-Spieler, die noch mehr Eiszeit von mir aus.
Ja, und ich glaube auch, der Weg, den alle miteinander gehen in den Clubs, auch das passt mittlerweile. Du hast nicht das Gefühl, dass sich die Clubs gezwungen sehen, junge Spieler einzusetzen, weil sie es müssen. Ich glaube, diese Schwelle ist überschritten und das ist gut.
Die Schwelle. Wollen wir die Schwelle überspringen? Wir waren so ernst die ganze Zeit. Das ist extrem analytisch, was wir hier treiben.
Mir ist es auch viel zu ernst.
Das aus dem Headquarter des Irrsinns. Das kann doch nicht wahr sein, Leute.
Wir
müssen zum Bunten aus der Eishockey-Welt kommen, oder?
Das Bittere ist ja eigentlich ein bisschen die Sendung vor 2 Wochen. Die wäre ja eigentlich ein Irrsinn gewesen. Aber leider ist die ausgefallen. Ja.
Das ist auch die traurigste Absage, die ich in meinem Leben hinnehmen musste, muss ich sagen. Weil ich glaube, es wäre...
Wir hätten eine Band hier hinten drin stehen.
Eine Oktoberfest-Band. Ja. Ich will jetzt auch nicht in der Vergangenheit leben. Das macht keinen Sinn. Das sollte keiner tun. Immer nach vorne schauen.
Da musst du mit Rick sprechen.
Ja.
Apropos,
Don't look back in anger. Hat schon Oasis
NHL gesungen. Geht los. Morgen geht NHL los. Vielleicht noch eins dazu, wenn wir auch Berlin lang hatten. Kyle Missmann hat den Cut jetzt erstmal nicht geschafft. JJ Peterka hat ihn geschafft bei Buffalo. Kyle Missmann ist erstmal. JJ Peterka. Kyle Missmann ist jetzt erstmal nach Providence in die American Hockey League gegangen.
Lukas?
Interessant. Lukas auch. Ist auch in die American Hockey League gegangen. Kai Wissmann finde ich interessant, weil erstes Spiel gemacht mit Providence, Assist gleich gemacht, viel Eiszeit bekommen. Da gibt es immer die First Star, Second Star und Third Star, gleich dritter Star des Spiels geworden. Also da bin ich gespannt. Ich gehe davon aus, die haben am Anfang eigentlich noch verletzte Verteidiger. Also ich hoffe, der kriegt seine Chance dieses Jahr in Boston und kann beweisen, was er kann. Sonst natürlich Dreiseitel, Seider, Stützle. Sturm hat schon gespielt.
Kawanka hast noch vergessen, ist auch runtergeschickt worden.
Kawanka ist runter. Grubauer und Kreis sind oben auch. Marco Rossi in Österreich, es hauen auch viele Österreicher hier zu, höre ich immer wieder.
Wegen dir.
Minnesota, Gebiete herrscht. Ja. Gleich dabei im Kader und es gibt Neuigkeiten.
Von Cimino Rossi? Nee,
achso. Ja, ist das so. Der war der erste gute Witz hier. Es gibt wahrscheinlich im Februar 2024 wieder ein World Cup of Hockey.
Ja. Okay.
Das ist doch ein toller Fact. Nur weil du nicht weißt, was es ist, ist es trotzdem ein toller Fact für die, die Eishockey verstehen.
Ich weiß, was es ist. Ich habe ihn sogar schon mal kommentieren dürfen.
Kommentiert oder moderiert?
Ja. Nee, ich durfte sogar mal ein Spiel besprechen.
Die Weltmeisterschaft, die NHL organisiert.
Das wird sehr interessant sein, weil es könnte sein, dass Russland nicht gesetzt ist. aufgrund der aktuellen politischen Weltlage. Mhm. Das heißt, du hast Kanada, USA sowieso, Finnland, Schweden, Tschechien. Und da wird es interessant, wie sie auffüllen. Normalerweise drei noch dazu, geht man nach der Weltrangliste, wäre es Slowakei, Schweiz, Deutschland.
Ja.
Wirklich ein Team wieder beim World Cup oder gibt es ein Team Europe? Das werden wir mal beobachten, aber das finde ich sehr interessant.
War ja damals so, Team Europe, die haben ja genau. Extrem cool performt damals.
Man muss es kurz erklären, wer World Cup of Hockey nicht kennt. Also das ist quasi das Olympia nur aus der NHL und der NHL-Spielergewerkschaft organisiert. Es spielen nur NHL-Spieler, beziehungsweise bei den Nationen, die nicht so viel haben, die können auch anders auffüllen, aber die Nationalmannschaft quasi macht die NHL im Februar dann wirklich eine Pause, was sie eigentlich sollte bei Olympia.
Ja.
Aber so machen sie es selber und schieben sie in die eigene Dash.
Ja,
so
Gary. Könnte auch wieder ein Konkurrenzprodukt werden, natürlich auch, ne? Das ist immer die Frage dann. Ja, zu WM. Nun gut. Wir haben noch eine Geschichte. Nein, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Geschichten, die wir noch loswerden müssen.
Du hast viele Geschichten.
Ja, ich habe viele Geschichten, aber ich erzähle die ja nicht, sondern ich nehme die erzählte Geschichte zum Anlass, sie hier nochmal zu präsentieren, also zu erzählen. Und zwar rund um...
Er erzählt sie nicht, aber er erzählt, nein, er erzählt sie hier
nochmal. Trotzdem nochmal.
Eben drum. Und damit sind wir beim Bunten aus der Eishockey-Welt. Ich sage euch mal den Namen Luca Hauf. Da gab es einen interessanten Artikel, den wir hier nochmal sehen.
Danke an Maike.
Ja, danke Maike, dass du das auch nochmal kurz hier aufhörst. Und zwar Luca Hauf, der spielt in Edmonton.
Ja.
Er spielt allerdings jetzt nicht...
Wie oben hier steht.
Bei den Oilers.
Wie oben steht in der NHL.
Genau.
Sondern
bei den Edmonton Oil Kings.
Die sind...
In der Western Hockey League.
Richtig. Das
ist eine Juniorenliga. Genau. Und hat aber einen besonderen, nach seinem Treffer, seinem ersten, glaube ich, da, einen besonderen Tor-Song abgespielt bekommen.
Hört man.
Können wir den nochmal hören? Ich weiß gar nicht. Ah, es wird jetzt fieberhaft hinter den Kulissen gearbeitet, diese Tonprobleme hier kurz nochmal zu bewältigen.
Jetzt wird jemand nervös da hinten.
Maike, was ist los?
Maike, schrei mal in die Regie rein. Bitte? Das geht so nicht, Maike.
Maike, wenn du so weitermachst.
Was hat Maike hier dazu? So, jetzt. Ah, da kommst du. Was ist das hier eigentlich?
Great job by the Oil Kings here in a defensive or an offensive zone turnover as they create that opportunity by picking the pocket of the Regina Pat, who's moving the puck up the ice.
Yes, sieht man. Man hört ihn nicht so gut.
The Oil Kings.
Aber auf jeden Fall mitgesungen.
We get Luca Hoff's goal song and singing it. He started singing. Oh, great sound from Kevin Hodnett. I can tell you this, I've known Luca Hoff for about a month now. He is dripping with personality.
Leider hat mir gerade reingequatscht, wie der Song losgegangen ist. Aber es ist von diesen
Den kennt doch jeder. Den hört auch jeder raus.
Von diesen, die Flippers.
Ja, die den Automaten entworfen haben.
Ja. Genau. Wir sagen Dankeschön, wie wir gerade gehört haben. Das war damals ein Song der Flippers. Ich kenne mich gut aus, weil ich natürlich die ganzen Songs von denen auswendig kenne.
Du singst ja auch immer nach bei sämtlichen Karaoke-Veranstaltungen.
Ja, genau. Beim Fernsehgarten.
Auch da.
Also die Flippers natürlich.
Aber im Publikum.
Ach so. Haben sie, glaube ich, damals gemacht, um Dankeschön bei den Fans zu sagen. Und Luca Hauf nimmt das als Torsong. Ist cool.
Toll.
Ich finde es gut.
Ich finde es sehr gut.
Ich weiß nicht, ob er wirklich Schlagerfan jetzt ist, aber auf jeden Fall hat sich der Sänger sogar? Olaf Malolepski heißt er, glaube ich.
Dann
von den Flippers hat sich darauf nochmal gemeldet. Guck mal hier.
Hallo Luca, hier ist der Olaf, dein Flipper. Ich habe gerade dein Weltklasse-Tor gesehen. Also das war ja der Wahnsinn, ja. Ich bin hier gerade auf Deutschland-Tour, hier ist der Start in Potsdam. Und wenn du irgendwann in Deutschland bist, dann trinken wir ein Bier miteinander. Bye-bye, der Olaf, dein Flipper. Hallo Luca.
Dein Flipper.
Überragend.
Ist das cool? He's a legend.
Dein Flipper. Die Flippers, auf jeden Fall.
Dein Flipper. Ich kenne das ja noch von früher, da wird mal rausgeschoben.
Du kennst doch den Flipper, ja.
Ja, das war auch
Flipper. Der Flipper.
Freund aller Kinder.
Kannst du den auch?
Sehen? Jeder kennt ihn.
Den schlauen Delfin.
So ist es.
Wir singen Flipper, Flipper. Den kenne ich.
Ja. Ich merke schon,
aber da ist vielleicht das Thema, individuelle Tor-Songs ist natürlich schon auch ziemlich...
Ich flipper's aus, sagt er. Armin Heuwagner, der hat schlechtere Wortwitze wie der Sesch. Herzlichen Glückwunsch nach Straubing.
Also, haben wir das auch herausgefunden,
diese Connection
zwischen dem Schlager und der Eishockeywelt. Das ist einfach, das ist
bekommen
das
wir in der DL auch individuelle Torsongs?
Nö.
Nö. Machst du nicht mit?
Ja, nö.
Ach so, du möchtest es gerne?
Ja, finde ich hat gut. Schon was.
Ja.
Was hat es denn? Ist so eine Teamsportart eigentlich.
Ja, und ist ja, beim Fußball hatten die auch zum Beispiel.
Fußball ist keine Teamsportart. Normalerweise.
Oh Gott, jetzt kommt die Nummer wieder.
Jetzt hast du wieder was.
Ja,
jetzt bist du wo reingetreten.
Also, dass da jeder sein eigenes Ding macht, mit dem eigenen Auto kommt und sonst was und dann nachher dann da unten parkt, damit er mit dem Seat vorfährt, der irgendwo von irgendjemandem gesponsert ist oder VW oder Volkswagen, Audi, Mercedes, was es alles gibt. Aber irgendwie da vorne ein Bugatti ums Eck parkt, damit er mit seiner Louis Vuitton-Tasche da reinrennen kann. Kann er machen, finde ich ja ganz okay.
Oh, jetzt sind wir aber sehr boulevardesk und oberflächlich unterwegs hier. Nee, ist immer nett.
Aber wenn du sagst, wenn du erst einen individuellen Torsong forderst, muss ich sagen, ich finde es schön.
Ich habe nur
so ein Stadion, das macht man nicht einmal im Fußball.
Ja, aber Digga, jetzt mal ehrlich, warum ist das denn kein Teamsport? Also mal ganz ehrlich, du kannst jetzt vielleicht sagen, da hat es noch mehr vielleicht mit Einzelleistungen zu tun als im Eishockey, wo viel mehr natürlich noch eine Mannschaft als solches funktionieren muss. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber es ist nun mal ein Teamsport, da
spielen halt 11 Nasen. Torsong.
Also Moment, natürlich ist das so. Ich wollte damit habe ich mich kurz echauffiert.
Leicht, wo warst du zum Fußballhasser? Du hast nicht echauffiert?
Nein, ich bin kein Fußballhasser. Aber ich glaube einfach, dass individuell worden ist und dass viele Sachen außenrum mehr im Vordergrund stehen und die individuelle Qualität, lass mich mal zu Ende sprechen.
Also, ich lasse dich auf jeden Fall.
Individuelle Qualität, vielleicht mehr, es ist ego-getriebener, wollte ich damit sagen. Und das wollte ich unterstreichen, vielleicht in ein bisschen überzeichnen.
Vielleicht, weil auch deutlich mehr Geld im Spiel ist, kann natürlich. Das auch damit zusammenhängen?
Ja, natürlich. Würde ich auch sagen, ne? Und im Endeffekt ist mir wurscht, mit welchem Auto die kommen. Das war tatsächlich überzeichnet. Ich will ja auch mit meinem Bugatti
daheim fahren. Das kommt ja auch vor, da hast du ja vollkommen recht. Das ist ja jetzt gar nicht so aus der Welt.
Susi, was Schönes, was wir da drücken könnten.
Das ist ein fucking Koblenz-Skandal.
Na, leck mich doch am Arsch, haben sie gesagt, soll ich drücken, aber ich finde den nicht.
Ja. Der ist auch nicht.
Den gibt's gar nicht.
Dann sucht ihr mal weiter. Wir suchen hier über Maike. Ja, über Maike, die bringt uns nochmal kurz einen Clip hier in die bunte Eishockeywelt, wo mein Herz aufgegangen ist, muss ich natürlich sagen. Schon wieder? Ja, weil es für mich natürlich das Beste aus beiden Welten verbindet und damit das Beste vom Tennisplatz und vom Eishockey. Ja, guck dir das mal an, ist das ein geiler Sport. Ich sage euch eins, den mache ich groß, den Sport mache ich groß. Ja, werde erst selbst Weltmeister und dann mache ich ihn groß.
Das Coolste daran ist natürlich erstens, dass das Spielen, aber zweitens, dass es halt auch noch schön ein Backyard-Ice-Rink ist, selbst hergestellt dort irgendwo in Kanada
oder USA. Aber ist der geil, guck mal,
solid Level. Ist mega. Er ist richtig gut.
Also da hätte ich mal richtig Bock drauf.
Ja.
Also das als Live-Übertragung.
Das ist klar, das gefällt dir wieder, das ist Einzelsportart, da sind wir wieder beim Thema. Lass draußen noch.
Kann man auch doppelt spielen? Wer sagt schon wieder was vom Einzelsport?
Ich mache dort nur einen Spaß, um dich aufzuziehen. Da hätte ich auch Bock, ich finde es extrem schön.
Mega.
Jetzt erinnere ich mich zurück, das musst du eigentlich wissen, hat nicht mein Nadal gegen Federer gespielt, der eine auf dem Rasen und der andere auf dem
Sand.
Das Spiel hat es gegeben,
ja? Das hat es gegeben, absolut.
Und das ist aber schon lange her, gell?
Also ja,
über 10 Jahre
her. Würde ich auch sagen, sehr lange her. Aber
das kann ich mich nur erinnern, das hat echt cool ausgeschaut.
Der Federer spielt auch schon gar nicht mehr.
Nee, das war geil. Da war eine Platzhälfte war Rasen, die andere Platzhälfte war Sand. Das war mega. Gute Idee auch, weil man so ein bisschen rausfinden wollte, wer ist jetzt eigentlich wirklich der Goat, so ungefähr, ne? Weil man da zu dem Zeitpunkt immer noch gesagt hat, Nadal auf Rasen weniger und Federer auf Sand weniger. Aber das war eine coole Idee. Mega Marketing-Idee. Aber
das könnten wir eigentlich machen. Also wenn jetzt hier in München zum Beispiel wieder der kleine Hesseloher See eingefroren ist, also am Seehaus, da heißt der kleine
Hesseloher
See.
Ja, das ist absolut
der heißt so, ja.
Du kennst dich gut aus.
Ja, da hat aber nichts mit Groß-Hesseloher zu tun.
Da bin ich. Das muss man hier nicht erzählen.
Was?
Dass du schon eingebrochen bist dort?
Ja. Nein, ich bin ja eingebrochen, aber das war nicht freigegeben. Da ist die Polizei immer rundum gefahren und ich bin immer von einem Eck zum anderen gefahren und dann haben die mich mit dem Polizeiauto gejagt, aber die Schlittschuhe bin jetzt so schnell runterkommen.
Aber das ist aber auch ein super Übergang.
Haben die die Kinder da nicht spielen lassen?
Du warst sauer wieder.
Ja, da war ich sauer.
Hat das Tretboot genommen, bis mit dem über den
See. Nein, es war ja alles gefroren. Ja,
also. So wie zum Thema Ego-Shootern. Schön den Kindern den Platz weggenommen, auf dem Eis, und beim Spielen.
Ich bin ja
weg hier.
Das sind kommt die ganzen Leute, die Polizei ist gekommen auf der einen Seite, hat gesagt, ihr müsst hier weggehen.
Ja, aber wir nehmen
dann
uns
das vor. Dann sind alle auf die andere Seite
rübergefahren. Sollte es nochmal Winter geben und zufrieren, dann
du dann üben wir diese Sportart
auf. Dann sind alle auf die andere Seite rübergefahren. Ist die rübergefahren, aber von da drüben.
Ja.
Und es sind immer weniger geworden.
Ja, wir üben diese Sportart aus.
Ja, da spielen wir Tennis, wollte ich sagen.
Genau.
Aber wenn es richtig fest ist und wir gehen natürlich nur aufs Eis, ist gefährlich, Leute. Kinder, geht nur aufs Eis, wenn es auch freigeben ist.
Aber Kinder ist doch auch ein guter Übergang. Hast du nicht noch irgendwie so, ich sag mal einen kleinen, es ist nicht mehr weit bis Weihnachten, liebe Eishockey-Fans.
Das
es steht ja schneller vor der Tür, als man denkt. Dann hat man wieder vergessen, irgendwas zu bestellen. Ja, auf einmal liefert dieser komische Lieferservice doch nicht in den nächsten 24 Stunden und schon bist du am Hintern.
Wieso bestellen? Das Christkind macht das.
Also ja,
man muss es ja frühzeitig aufschreiben.
Aber Santa Rick hat immer gute Vorschläge.
Du musst doch aber beim Christkind oder beim Weihnachtsmann bestellen. Da kann ja auch nicht alles in der Sekunde abarbeiten. Dementsprechend braucht man ein bisschen Vorlauf.
Endlich.
Ich habe es doch gar nicht gesehen, dass das Bild da aufgerufen ist. Du bist doch da in der Moderatorenposition. Dann nimm doch mal das Heft in die Hand hier.
Also es gibt von der bekanntesten
Zamboni
Marke, die Eismaschinen herstellt,
eine
Kinder-Elektro-Zamboni-Eismaschine.
Ich habe doch das überhaupt nicht gesehen, das habe ich doch mitgebracht. Also, gehen wir da drauf auf das Video. Das ist der Sohn, wer ist das?
Stamkos.
Richtig. Und dem sein Sohn, der wollte unbedingt auf diese Maschine. Und wer das nicht kennt von daheim, es gibt schon so andere Gefährte, die mit Elektro betrieben sind, mit so Batterien betrieben sind. Dann fahren die Kinder irgendwie andere
Manche Kinder. Manche Leute haben jetzt auch Elektroautos schon.
Also auch die Erwachsenen. Das ist ja für kleine Kinder, 3 bis 8 Jahre. Und die fahren dann damit andere Kinder im Garten nieder und fahren so drüber. Total lustig. Und dafür gibt es jetzt auch noch eine Zamboni. Passiert natürlich nichts, weil es aus Plastik ist. Also, und da fährt der Kleine los.
Nachhaltig.
Und vorne, man kann auch vorne die Haube aufmachen von der Zamboni. Also, das kann man bestellen, das ist in Amerika. Wird jetzt dann auf der NHL.com-Seite bekannt gegeben, in der nächsten Woche, wo das Ganze zu kaufen ist.
Der Mann, der die erste Eismaschine entwickelt hat, Frank Zamboni.
Cool. Ich habe nur die Befürchtung, es ist vielleicht etwas teuer für meinen Geldbeutel.
Der Preis ist dabei gestanden. Ich glaube,
du shoppst mit Dominik Bock auf der Maximilianstraße.
Ich habe mir noch mal sagen, ob das richtig ist. Ich glaube, es war unter $500.
Not. Was? Unter 500?
Ich glaube, es war unter $500.
Ja, also fast für den schlanken kleinen Geldbeutel.
Aber ich schaue kurz in meine Mail rein, die mir hier der Gary Batman geschrieben hat. Gary, wie schreibt man Gary? Mit E oder mit A?
Mit A, für dich. Ihr seid doch befreundet, Dick.
So.
Was hat der Gary dir geschrieben oder hat es der Frank direkt?
Da kann man nämlich, da kann man schon bestellen. Hier, Store, also hier, store.zamboni.com.
Kannst du so viel Werbung machen hier?
Das ist doch für Kinder schön, wenn das jemand kaufen möchte, ist doch für mich, da geht mir doch auch das Herz auf. Mhm. Cool Cars, aber anders geschrieben mit K, K-O-O-L, Cars, K-A-R-Z, at NHL Zamboni, featured from 3 bis 8 Jahre. Und das Ganze kostet $349.
So, das 99. geht doch. Und man munkelt, der Kurs ist so 1:1 gerade, oder? Von daher, ist das richtig? Oder erzähle ich jetzt gerade hier wirtschaftlichen Quatsch?
Das tust du sowieso.
Nee, wir waren bei der Wirtschaft, nicht beim Eishockey. Danke dafür. Aber wir waren eben bei deinen kriminellen Aktivitäten rund um den Kleinhesseloer See.
Ja, das habe ich jetzt bloß so dastehen lassen. Also das war alles ein bisschen anders und natürlich war das ganz vernünftig.
Er hat es ausgeschmückt.
Ich habe mich sehr vernünftig verhalten und war ein Vorbild für die Kinder, für die Polizei und für die Stadt München.
Denn Rick war auch mit Helm und auch noch zugemacht unten auf dem Eis.
Das ist ja auch so.
Und, so eine Mütze über den Kopf.
Er ist ja auch, Basti, unser Vorbild. Das können wir jetzt hier in aller Deutlichkeit doch nochmal sagen. Ne?
So war ich unterwegs. Bin ich auch nicht.
Den Power-Move würde ich echt gerne mal probieren. Das ist cool.
Der ist schon gut.
Ja, das lässt sich. Wir haben noch eine Sache zu guter Letzt und ich würde da, um auch noch mal ein bisschen ernst zu werden, auch um die Mithilfe unserer Zuschauer und Zuschauerinnen bitten. Ne? Denn es gibt ja immer wieder diese Rubriken in verschiedenen Zeitungen. Im Fußball gibt es das auch natürlich oft, in der Eishockey-News zum Beispiel.
Spieler des Monats
gibt es auch. Aber es gibt natürlich auch immer die große Frage, manchmal gerät der ein oder andere oder die ein oder andere auch ein bisschen in Vergessenheit. Und das wollen wir natürlich nicht. Und wir haben uns schon des Öfteren mal gefragt.
Machst du einen Abgesang auf dich selbst?
Nee, was macht eigentlich? Und
Sascha Bandermann,
schaut mal, hier schaut mal, liebe Eishockey-Fans, wir haben einen Spieler, wo wir uns fragen, ja, was macht er eigentlich?
Ist, wo er lacht.
Felix Schütz, und ich sage jetzt in aller Ernsthaftigkeit, es werden natürlich hier sachdienliche Hinweise gesucht, die zum Verbleib von Felix S., seines Zeichens Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen, beizutragen können.
Zuletzt unter Vertrag bei den Adler Mannheim.
Ja, und er machte sein letztes Profispiel eben genau für besagte Adler. Ich glaube, am 13. April damals noch Spur, und wir wollen diese Spur natürlich vielleicht auch mit eurer Hilfe, liebe Eishockey-Fans, wiederfinden. Wir wollen die Fährte aufnehmen, wir wollen schnüffeln, wir wollen Trüffelschweine sein, um Felix Schütz zu finden.
Ich nicht, du vielleicht, ich will und, kein Trüffelschwein sein.
Maike hat, glaube ich, auch noch mal ein paar Standorte gefunden, weil immer wieder gab es auch ein paar Indizien und Hinweise, ja, wo sich dieser besagte Felix Schütz denn rumtreiben könnte. Guck mal da, wo hat er gesehen?
In Mexiko. Also mein letzter Standort, den ich auch von ihm weiß, war Italien, in der Nähe des Gardasee.
Mikey, guter Job, ist ja fast in der Nähe.
Ja,
ja, so, aber es stimmt. Mexiko muss es auch gewesen sein.
Dann hörte man dann von Dubai?
Man hörte dann von einem Grenzübertritt in die USA.
Okay, das auch noch.
Während der Pandemie. Und der letzte Standort, den man weiß, ist tatsächlich Dubai. Also, wo ist Felix Schütz?
Das ist natürlich die große Frage, ne? Wo ist Felix Schütz?
Wir haben das ja schon mal aufgemacht, auch als wir nicht Video waren, sondern nur Audio auch. Da hatten wir ja eine kleine Rubrik und haben immer gesagt,
wir rufen ihn an.
Wir rufen einfach den Schütz
hier an. Aber ist das jetzt hier, was hier eingeblendet ist, ist das ernst oder ist das jetzt, hat sich jemand ausgedacht? Also jetzt diese Route hier.
Nein, die ist ob die jetzt in der Zeitlinie.
Ob die Länder stimmen, wissen wir
nicht. Doch, die Länder stimmen. Die Länder stimmen. Also Italien, Mexiko, USA, Dubai.
Okay.
Das sind
aber die, dann hast du ja Standorte. Spur, dann weißt du es ja.
Also Felix wollte sich ja eine Auszeit nehmen mit der Familie nach dem Eishockey.
Also ich kann jetzt mal kurz bei Felix anrufen oder direkt bei Rudi Zerne. Dann können wir das über Aktenzeichen Y vielleicht lösen. Aber warte mal, ich kann ja mal kurz anrufen.
Da schreibt einer, da haben wir es doch schon. Marco schreibt, er spielt bei uns in der Bayernliga für Waldkraiburg.
Ja, schau.
Er ruft da.
Mal gucken, vielleicht geht ja einer ran, aber ich glaube,
das
klingelt. Das stimmt. Kann man das hören?
Ich glaube nicht, dass der Schütz hier in Waldkraiburg spielt.
Nee, sieht nicht gut aus.
Kannst du mal hier? Warte. Ich kann dein Ding hier nicht bedienen.
Du kannst es nicht bedienen. Warte mal.
Wir werden dem nachkommen. Vielleicht in der nächsten Sendung.
Felix. Also das ist ein sogenannter Cold Case. Felix Schütz, Jahrgang 87.
Nein, geh mal auf, ob der bei Waldkraiburg gelistet ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich weiß überhaupt nicht. Also ich gehe nicht davon aus. Was macht ihr überhaupt jetzt hier? Ich dachte, du wolltest ihn anrufen. Hat er sich gemeldet?
Nee, ging keiner ran. Wir werden das
mal wieder machen.
Schau es jetzt im Computer, Sendung, ob er da drin wohnt.
Nein, ich kann das doch hier nicht bedienen, das Ding.
Ja, eben. Ja. Du kannst ja kaum die Telefonnummer wählen und Zettel in der anderen Hand halten.
Also du hast versucht anzurufen und wir haben ihn nicht erreicht.
Aber es ist leider gescheitert, weil er hat einen Zettel in der Hand gehabt, der konnte
nicht drauf. Ja, dann versuchen wir es nächstes Mal vielleicht über die Reaktion.
Ich sage euch eins, wir finden, mit eurer Hilfe da draußen, finden wir Felix Schütz. Und dann holen wir ihn rein hier in die Sendung. Ja, ob ans Telefon oder live in Persona. Da läuft die Musik noch.
Mystisch. Was hast du noch dabei auf deinen Zetteln?
Da ist nichts mehr drauf auf meinem Zettel, um ehrlich zu sein.
Haben wir noch irgendwas
vergessen? Ich bin durch mit dem Thema heute hier.
Ah.
Ja.
Ja, guter Punkt.
Ja, was
Finn denn? Wetter schreibt, ich würde sonst mal bei Moritz Müller nachfragen.
Ja, das ist natürlich
gut. Das ist ein guter Buddy.
Ein Buddy.
Und der soll das wissen.
Wir sind in Kontakt, ja.
Was macht er jetzt wieder? Verläuft sich.
Ich habe nur geguckt, ob hier ein Hinweis vielleicht noch steht. Wo ist
Wenn
Felix
Schütz? Wenn wir dich wieder führen sollen, sagst du Bescheid.
Nee, betreutes Moderieren erst wieder dann ab nächster Woche.
Okay.
Ja.
Den Programmhinweis musst du noch geben, Rick.
Marco bleibt dabei. Er sagt, er hat ihn in Waldkraiburg.
Nein, der ist nicht. Also.
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Let's have a look.
So, Programmhinweis.
Das ja. Ganze geht dem Ende zu.
Muss der Sesh machen, weil der Sesh ist beim Spiel dabei, kommenden Donnerstag.
Genau, so. Da gibt es die Partie von Ingolstadt gegen die Kölner Haie.
Ja.
Das Ganze natürlich live bei uns bei Magenta Sport, ist doch klar. Wie auch alle weiteren Spiele an den kommenden Spieltagen. Mit gibt es die Konferenz am Freitag?
Ja, das weiß ich.
Die gibt's, ja, das ist doch gut.
Das mache ich mit.
Das ist doch schön, dass du auch mal wieder arbeitest.
Ja.
Finde ich gut, ja.
Wollen wir sagen, wie viele Spiele?
Der Sonntag ist sowieso immer schwer besetzt. 13.45 Uhr bis spät in den Abend hinein, Eishockey pur.
Und dann geht es schon wieder weiter.
Kölner Haie Eisbären Berlin nächsten Sonntag.
Ja, und dann geht es sofort weiter.
Da sind wir doch, glaube ich, oder?
Dienstag, Mittwoch, ich nicht.
Nee?
Nö.
Aber ich bin da.
Da fahr doch hin.
Ja, fahr ich hin, nach Kölle.
Aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt meine Einteilung gelesen. Also bin ich da. Ich bin mit Felix
Schütz
da, sehe ich gerade. Einteilt.
Ah, das ist, wenn ihr zwei seid eingeteilt, da bei Köln gegen Berlin.
Tag zu Tag lebst. Ja, guck mal.
Also schau mal, das Programm ist Wahnsinn einfach. Also Eishockey nimmt wieder richtig Fahrt auf jetzt und das alles natürlich live.
Dann im November den Deutschland Cup übertragen. Ja, 10. bis 13. November live bei uns. Freuen wir uns drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Kleinen Betriebsausflug nach Krefeld.
Deutschland Cup wird übrigens neue Mannschaften kommen.
Dänemark, Österreich, Slowakei mit dabei.
So ist es.
Er musste sich ja ein bisschen umorientieren, logischerweise. Ne?
Die Schweiz ist gar nicht dabei.
Nee. Nein. Oh, die spielen einen anderen Cup. Aber das finde ich übrigens auch, trotz dessen, dass das natürlich immer irgendwie cool ist, wenn die Schweiz dabei ist, finde ich es aber auch mal gut, wenn ein bisschen Change dabei ist. Ne? Also für Fans auch mal was anderes zu sehen, sagst du natürlich nein. Warum schützt du mit dem Kopf, du oberschlauer Oberlehrer?
Weil ich wollte nur da, ich wollte es unterstreichen.
Ja.
Aber es war fucking awesome, fucking awesome.
Ich höre gerade, es ruft jemand an. Wer ruft an? Felix Schütz ruft an.
Ruft er zurück?
Programmdirektor ruft an. Weiß aber nicht, warum.
So, Freunde der Sonne.
Um dich von Sendung zu nehmen, um dich rauszuzerren
hier. Ich gucke nochmal, ob hier irgendwie noch eine News ist, die wir verkaufen müssen von
die
unseren...
Die Top 10
nein,
kommen
wir, noch. Ja, die kommen gleich.
Wir haben ja nie Anspruch auf Vollständigkeit hier.
Nein, aber ob noch ein Zuschauer oder Zuschauerin hier was geschrieben hat, was wir noch kurz beantworten müssen.
Ja, was war denn mit unserer Nummer los? Das kannst du noch auswählen.
Ah ja?
0175?
Hat da eigentlich sich jemand gemeldet bei unserer Nummer? Gibt's da was?
Felix Schütz.
Gibt es was? Haben sich die Leute gemeldet über unsere Nummer? Vielleicht irgendwie mit WhatsApp oder mit Sprachrecht?
Was sagt denn die Abstimmung? Vielleicht das
haben sie, haben sich sehr viele gemeldet, wir haben technische Probleme.
Spielt der Schütz am Freitag Derby gegen Erding.
Ja, sagt der Marco.
Also mich würde er schwer wundern, wenn der Schütze wieder in Erding wäre und wenn er spielen würde, nicht für Erding spielen würde, sondern für Waldkraiburg. Das käme mir sehr seltsam vor.
Aber wenn das so ist, dann gehen wir da hin. Da machen wir, da kommen wir mit 12 Kameras vorbei, das covern wir ganz groß, das Spiel.
Ja. Ja. Mit Übertor, mit HD, mit Gegenschuss, mit allem, was wir haben.
So.
Gehen wir da rein.
Mit Cable Guys.
Als Sporthalle Erding.
Toll. Ja, dann würde ich sagen, das war's, ne?
Jetzt hat wirklich keiner mehr ein Thema, oder?
Ich hätte noch schon viele
Themen. Ja, komm, dann mach noch eins auf.
Nein,
der Sesh ist auch noch nicht fertig hier.
Es lasst uns so mal unter 2 Stunden bleiben.
Ja, aber lass doch einmal kurz noch zu guter Letzt, weil wir haben so angefangen, müssen wir die Umfrage ja noch auflösen.
Ja.
Ja. Wie schaut's aus?
Wollen wir natürlich machen, das wäre ja sonst...
Das ist ein fucking Koblenz-Skandal.
So sieht's aus.
Fast 50% glauben, dass die Löwen Frankfurt am Ende der Hauptrunde Platz 7 bis 10 einnehmen.
Ganz im Ernst, ich glaube, die Löwen Frankfurt hätten da gar nichts gegen, oder?
Glaube ich auch, aber es wäre wahrscheinlich lieber, wenn es eintritt, was 20% sagen, nämlich Platz 5 bis 6. Andere 20% vermuten allerdings, dass es nur nach unten geht, Platz 11 bis 15 und damit keine Playoffs.
Dominik Bock und ein exklusiver Kreis denken, dass es was zwischen Platz 1 und 4 wird am Ende der Saison.
Und gar 3% glauben, dass es die Meisterschaft wird.
Habt ihr schon
weißt, weißt du, wann damals die Frankfurt Lions Meister wurden?
Welches Jahr oder was?
Ja.
2004 oder nicht?
Ja, gut. Ich habe die Frage an ihn gestellt.
Ach so, ja.
Er hätte es nicht gewusst wahrscheinlich.
Weißt du ja gerade mal, dass er irgendwann geboren wurde.
Gab es nicht einen brutalen Playoff-Rekord damals, der immer noch Bestand hat?
Justin Faeser ist für
den
3 Spiele
gesperrt. Den verrate ich euch aber nicht.
Okay.
Okay.
Den verrate ich euch erst, wenn Frankfurt im DEL-Finale steht.
So ist es. So, Freunde der Sonne. Dann machen wir noch hier den Deckel drauf, oder? Wie man so schön zu sagen
pflegt. Ja, alles runterfahren hier, zack, zack.
Schön
Und was gibt's zum Abschluss, Rick?
die Top 10 und wir sehen uns wieder in zwei Wochen, eine Woche wieder frei, in zwei Wochen gibt es uns wieder die Eishockey-Show und dann sind wir wieder so gut gelaunt wie der Sesh. Jetzt grinst.
Natürlich.
Ha? Da machen wir mehr Halligalli und weniger Inhalt. Zu viel Inhalt heute.
Es war echt sehr tiefgründig heute, ja.
Wahnsinn.
Das können wir nicht alle zwei Wochen abrufen.
So aber auch gut, zum Teil.
Also, dann lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Rick hat es gesagt, in zwei Wochen hier wieder live aus dem Headquarter des Irrsinns. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr das Ganze natürlich immer verfolgen oder eben auch Relive gucken bei Magenta Sport. Einfach auf die Eishockey-Show klicken, wird euch da angezeigt und ja, natürlich auch hier bei YouTube oder eben auch noch als Podcast mal reinhören. Das war's.
Danke, Maike.
Ja, Maike.
Danke, Maike in Australien.
Und grüß
an euch.
Ja.
Tschüss. Was seid ihr? Ja, mein Gott.
Und das Tor für Frankfurt. Dominik Bock, unnachahmlich, löst sich vom Gegenspieler, nimmt den Bontimer ins lange Eck.
Oh Mann, er macht das gut, Plachter, das ist der Topscorer, das ist der Querpass. Nimmt die Bande mit, dann über ein, zwei Stationen, Plachter, nochmal rüber auf Leubel und dann ist die Führung.
Cody vor Formula, aber der geht rein in den Zweikampf, holt sich den Puck.
Genau, und gewinnt die Situation.
Schöner Pass,
klasse! Ein super Pass von Gugula. Aber was für ein Anspiel von Gugula mit der Rückhand auf Ehl. Kommt da raus und macht einen Megapass. Ja, ganz stark.
Schön gemacht von Stretch. Klasse! Wow! Was war das bitte für ein geiler Spielzug? CJ Stretch, super Vorcheck. Leppaus mit diesem genialen.
Nächste Chance und Tor, 2-0 und es ist Patrick Hager, der nachlegt. Schneller Pass in die Mitte und Hager mit dem zweiten Treffer.
Oha, oha, was hat der denn für Platz? Was hat der denn für Platz? Dominik Oha macht den Deckel drauf. Führt die Scheibe mit der Rückhand und dann haut er sie rein. Erstes Saisontor für Dominik Uha. Da fängt's an. Uha lässt sie laufen. Jeffrey guckt nur hinterher und kommt dann nicht mehr hinterher.
Stephen McAuley für Fischbuch. Und was trifft er? Der trifft die Latte oder das Tor. Es ist Tor angezeigt vom Schiedsrichter. Hier der Schuss von Fischbuch. Hinten drin am weißen Gestänge hat's eingeschlagen.
Und ein Riesensave von Niederberger. Da kriegt er irgendwie noch seinen Körper dazwischen. Wahnsinnstat.
Weiter geht's bei zwei Strafen mit 3-3. Und das noch umgelegt.
Entscheidung. Das ist dann der Sudden Death. Und es ist gleich der Man of the Match, Giovanni Fury, rübergelegt, Backhander vorbei an Leon Hungerecker und damit der Loser Point und der Sieg für die Eisbären.
Ja, Scheibe kommt durch, Kamera. Das sind seine Momente, das sind seine Momente. Ach, der hat so eine Stocktechnik. Das dritte Saisontor schon für ihn. Franz wird da, der ein bisschen spekuliert auf den Pass, macht dann das kurze Eck auf und Kamera sagt Danke.
Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.